herzlich willkommen, verehrte Zuschauer. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr euch hier eingefunden habt. Wir wollen heute einen Abend voller Strategiespiele mit euch verbringen. Und deswegen darf ich zwei Leute, beziehungsweise drei Leute bei uns hier im Studio begrüßen. Zum einen zu meiner Linken natürlich den Micha hier direkt vor Ort bei mir im Studio. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hallihallo, freut mich sehr.
Dann haben wir noch zugeschaltet den Steffen Jiva, den man kennt unter anderem von Am Tavernentresen. Ja, ein Rollenspieler.
Hallo, ja, ich höre euch gut. Ja,
sehr
hallo.
Gut, sehr gut.
Guten Tag.
Die Verbindung zum Funkhaus klappt. Und dann haben wir natürlich noch unseren vierten im Bunde, den Gottkaiser, höchstpersönlich. Er wurde gerade von Mätressen reingetragen, auf seinen Stuhl gesetzt. Und deswegen dürfen wir ihn jetzt hier begrüßen. Maurice, schön, dass du da bist.
Jetzt wünsche ich mir, dass mein Leben so wäre, wie du es beschreibst.
Du nicht so. Wir alle wissen, es ist noch viel besser.
Ja, das ist das Streamerleben, das du lebst. Hier.
Ja, ja.
So, fantastisch, dass wir so hier an diesem Abend zusammengefunden haben. Und das hat natürlich auch einen ganz bestimmten Grund. Denn wie gesagt, Strategiespiele, da tut sich ja gerade einiges. Und wir wollen das Ganze auch ein wenig aufgreifen. Denn schließlich steht Civilization 7 vor der Tür. Ein Spiel, auf das viele, viele Leute schon seit langer Zeit warten. Wir haben gerade eben vorher schon ein wenig drüber gesprochen. Seit 9 Jahren gab es kein neues Civilization mehr. Das ist eine verdammt lange Zeit, muss man sagen. Und bevor wir über diesen aktuellen Status und die Zukunft reden wollen, hätte ich mal eine Frage an euch drei. Wie fing es denn bei euch mit der Strategieliebe an? Was war so das erste Spiel, das euch so geprägt hat oder das euch besonders in Erinnerung ist?
Also wenn ich mal anfangen darf, war es tatsächlich
Homeworld,
Homeworld. Nee, als Homeworld rausgekommen ist, war ich 16, da werde ich ja vorher wohl schon ein paar Sachen gespielt haben. Nee, das Spiel, das mich am meisten damals schon beeindruckt hat, war Civilization 2.
Okay.
Wie passend. Und ein bisschen in einem ähnlichen Zeitraum Dune 2. Also vielleicht sogar noch ein bisschen vorher.
Der das Anfang war ja dieses, des Echtzeitstrategie-Genres.
Genau, dieses Proto-Echtzeitstrategiespiel damals von Westwood, die danach Command & Conquer gemacht haben. Also das war so mein allererstes Strategieding, was ich damals im Sommer gespielt habe. So einmal, also das ist einfach so, das wird unvergessen bleiben. Und dann, wenn es so um globale und Rundenstrategiespiele geht, Civilization 2. Weil Civ 1 hat mir damals mein Bruder gezeigt und dann waren wir beide so total unbeeindruckt, wie ich muss erst das Rad erfinden, wie langweilig ist das denn? Aber Civ 2 hat mich dann richtig gepackt. Das habe ich jahrelang gespielt.
Wie sieht's bei euch beiden aus?
Ich mache einfach mal weiter. Ich glaube bei mir, also ich muss es in zwei verschiedene Kategorien einteilen. Erstens, ich glaube Civ 1 war das erste Strategiespiel, was ich wirklich wahrgenommen habe. Das habe ich natürlich auch nicht selber gespielt, sondern meine größeren Brüder, die es dann für mich gespielt haben. Und das hat mich schon geflasht, weil ich dachte, okay, ich kann jetzt hier die gesamte Menschheitsgeschichte durchspielen. Das Spiel muss ja Milliarden von Megabyte groß sein. So ist es in meinem kleinen Kopf zumindest angekommen. Und ich glaube, selbst gespielt war es dann auf jeden Fall Age of Empires, natürlich jetzt eins der großen Marken im Echtzeitstrategie-Genre. Und dann später auch StarCraft. Ich muss sagen, gestehen, ich habe StarCraft 1 nie durchgespielt, weil es viel zu schwer war für mich. Ich habe es nie hingekriegt. Aber ich habe mir dann irgendwann einfach alles durchgecheatet, nur um die ganzen Zwischensequenzen mehr anzugucken, weil ich die Story so gut fand. Und deswegen ist für mich StarCraft 1, glaube ich, immer noch so das Spiel, wo ich am ehesten viel mit verbinde, neben Age of Empires.
Oh mein Gott, Steffen, an mein Herz. Mir ging's genauso. Mir wurde es auch irgendwann zu schwer, die letzte Terraner-Mission in StarCraft 1, wenn sie dich mit Atombomben beschmeißen. Ich wusste nicht, was ich machen soll, aber ich war halt auch noch sehr klein damals. Ja. Und eben. Obwohl, so klein war ich auch nicht mehr. Aber auf jeden Fall war ich sehr überfordert.
Kleiner.
Ja, kleiner als jetzt.
Ja. Du bist halt, du existierst ja in einem sehr komischen Zeitkontinuum, sicher. du warst mal klein und jung, bist dann irgendwann in den Zustand gewachsen, in dem du dich jetzt befindest. Und in dem verharrst du seit ich dich lese eigentlich mehr oder weniger.
Ja.
Und wirst nicht mehr älter.
Ja, statt meiner altert ein Gemälde auf dem Dachboden. Ja.
Du bist quasi der Keanu Reeves von GameStar. Du wirst einfach nicht mehr älter.
Ja, vielleicht machen wir mit was anderem
gut.
Weiter.
Ja, jetzt das finde ich gut.
Das ist ein guter Vergleich eigentlich.
Maurice, wie sieht's denn bei dir aus? Was war bei dir so das Spiel oder die Spiele, die dich an dem Genre absolut begeistert haben?
Ja, weißt du, was das Tolle ist, lieber Felix, an neuen Kollegen? Ich kann die alten Kamellen wieder rausholen.
Nicht die Siedler-Geschichte. Du darfst mir alles erzählen, Maurice.
Wie ist Maurice zum Strategiegenre komme ich mich ja schon 10-mal in Podcasts vorgelabert. Aber du hast ja gefragt, deswegen muss er sich das jetzt nochmal anhören. Das
gebührt die Höflichkeit.
Genau, ja. Nee, bei mir waren es 2 Spiele. Und zwar, bevor ich einen eigenen PC hatte, das war in der 1. Klasse damals, hatte mein lieber Freund Jan, dessen Vater hat beruflich auch PCs gebaut. Deswegen war der einfach schon besser ausgestattet als wir alle anderen. Und das war natürlich die Basis für eine wunderbare Freundschaft. Denn Freundschaft ist ja nichts anderes als gegenseitiges Nutznießen. Und dann bin ich immer nach der Schule zu dem oft. Und der hatte Warcraft 2. Und das war, fand ich, richtig, richtig cool. Die Sache ist, meine Eltern haben allein den Namen Warcraft gehört und waren weg. So, hä? Das klingt ja nach Killerspiel. Wo ich sie aber kriegen konnte, mir, dass ich selber auch einen PC brauchte, war Siedler 2. Weil sie sind beide Architekten und da baut man ja Städte. Und das klingt ja nach was Produktivem für den jungen Bengel. Und deswegen war es bei mir erst Echtzeitstrategie und dann Aufbaustrategie. Und meine Eltern bewiesen hinterher noch ihre eigene moralische Inkonsistenz damit, dass sie zwar Warcraft wegen des Namens abgelehnt haben, mein Vater mir aber dann mal, ich war immer noch 1. Klasse oder 2. vielleicht bis dahin, mir aus dem Mediamarkt mal ein Strategiespiel ab 18 mitbrachte namens Kreuzzug ins Ungewisse, weil er fand, der coole Ritter, der da auf dem Cover ist, der sieht doch aus, als könnte er dem Sohnemann gefallen. Hat er auch recht mitgehabt. Und das war auf Englisch Myth the Fallen Lord. Das war ein RTS von Bungie damals, bevor sie Halo gemacht haben, haben wir RTS-Spiele gemacht.
Geil.
Und lustigerweise auch der Vorläufer von Halo, weil Halo hat angefangen als ein Sci-Fi-RTS in der Engine von Kreuzzug ins Ungewisse. Mhm. Und dann haben sie gemerkt, sie finden diese Master Chief-Figur so cool, sie machen lieber einen Shooter damit. Aber bei dem Spiel zum Abschluss hatte ich das Gleiche, noch viel schlimmer, was ihr zu StarCraft beschrieben habt. Ich habe erst Jahre später gecheckt, wie scheiße ich als Kind in dem Spiel war. Weil ich war irgendwie so als ich in der 3. Mission war, dachte ich schon, die ist ja echt hart, da bin ich jetzt schon ziemlich weit. Das Spiel hat 25 Missionen. Ich habe als 9-Jähriger, glaube ich, 8 davon gesehen. Oder 9 vielleicht. Und habe es dann irgendwann vor ein paar Jahren nochmal als Erwachsener durchgespielt. Und es ist immer noch echt gut. Aber das waren so meine ersten Strategielieben im Grunde.
Mir ging es ja so ein bisschen ähnlich wie dir, wenn es darum geht, so dass man Spiele noch nicht so richtig verstanden hat. Denn die ersten Strategiespiele, die ich gespielt habe, das war auch über meinen Bruder, der ein bisschen älter ist als ich. Und der hatte dann halt einen PC und der hat dann darauf sowas wie Populous gespielt und auch eben Civilization. Auch genau.
Auch sehr gut. Mhm.
Das sind halt also Sachen, wo ich dann auch so ein bisschen mit rumprobiert habe. Und ich fand Populous und Powermonger fand ich immer total cool. Auch wenn ich es nie so richtig durchgeblickt habe, wie das Ganze funktioniert. Und Civilization auch bei mir einfach. Civ 1 und 2, ich habe das einfach über mein Bruder damals mitbekommen. Und man kannte diese Serie. Und ich meine, dieses Spielprinzip ist einfach zeitlos und hat einfach damals schon so fantastisch funktioniert und hat auch schon eine Komplexität geboten, die einfach toll war. Natürlich hat sich das jetzt noch viel weiterentwickelt. Hat bei mir auch einfach prägende Erinnerungen hinterlassen. Aber da wären wir auch schon bei der nächsten Frage, weil Strategiespiele sind ja auch wirklich so ein breit gefächertes Genre. Es gibt Echtzeitstrategie, es gibt rundenbasierte Strategie, es gibt Aufbautaktik. Was meint ihr denn jetzt, wenn wir von Strategiespiele reden?
Alles miteinander, die komplette Breite. Wenn ich ein bisschen gucke, wenn man mich so fragt, was ein gutes Strategiespiel auch ausmacht, dann sage ich mal, es gibt eigentlich 2 Arten von Spielen, die ich sehr mag. Einerseits Echtzeitstrategiespiele mit richtig guten Story-Kampagnen, also sowas wie StarCraft. Oder sowas wie Command & Conquer. Ne? So trashig es heute ist, wenn man sich's anguckt. Damals diese Inszenierung mit diesen Filmsequenzen, die sie dafür gedreht haben, das war herausragend. Und dann auch so Renderfilme.
Immer noch nicht Homeworld gesagt. Was ist mit ihm los?
Na, aber Homeworld hat ja auch eine fantastische Singleplayer-Kampagne.
Ja, deswegen habe ich jetzt erwartet, stimmt, du kommst damit jetzt an, aber du hast es nicht erwähnt.
Naja, doch, jetzt schon.
Ja,
ich weiß ja das. Erwähnt. Inzwischen habe ich ja Leute für sowas, also dich im Wesentlichen, da muss ich das gar nicht mehr selber machen. Aber Homeworld hatte halt auch eine fantastische Singleplayer-Kampagne. So, das ist die eine Seite der Strategie, die ich sehr liebe. Und die andere Seite ist auch eher Singleplayer. Also ich bin nicht so der große Multiplayer-Fan, gerade bei Strategiespielen nicht. aber so Sandbox-Kampagnen, ne, wenn ich halt wirklich mir das Spiel einfach irgendwie eine Landkarte gibt und sagt, mach Quatsch. Mhm. Ne, und wo ich dann meine eigene Geschichte erzählt bekomme. Das sind so Spiele wie in Civilization, wo ich halt anfange, die Welt zu besiedeln. Es sind sowas wie die Paradox-Strategiespiele wie in Stellaris, damit das auch mal erwähnt wäre an der Stelle, was ich auch sehr liebe, wo man das Weltall besiedelt und damit halt seine eigene Geschichte schreibt. Mit dem, was man da erlebt oder was da Verrücktes passieren kann dann. Und das sind so meine beiden Lieblingsstrategie-Genres sozusagen.
Wo ich aber direkt mal eingrätschen muss und direkt ergänzen muss, ist natürlich auch so ein bisschen Strategie. Denkt man natürlich immer direkt so an Globalstrategiespiele oder eben auch an Echtzeitstrategiespiele, wo man Ritter durch die Gegend scheucht und so weiter, ne? Aber wo man grundsätzlich mit mehreren Einheiten kämpft. Ich bin natürlich auch ein großer Fan des Taktik-RPG, des Taktik-Strategiespiel-Genres, wie zum Beispiel XCOM oder so klassischerweise ist. Das darf man da immer nicht vergessen. Oder auch sowas wie Jagged Alliance beispielsweise, das jetzt ja auch Gott sei Dank endlich mal eine fünftige Fortsetzung bekommen hat. Auch das darf man tatsächlich nicht vergessen. Deswegen, das ist das Schöne am Strategiespielgenre. Es ist so unglaublich vielfältig. Ich finde es tatsächlich eins der vielfältigsten und breitesten Spielgenres, die man so hat in unserer Welt. Und entsprechend findet sich da eigentlich immer was für jeden. Man hat so eine große Abwechslung auch zwischen den verschiedenen Epochen, die man spielen kann. Man kann realistische Szenarien spielen, man kann Fantasy spielen. Es gibt zu allem irgendwie ein Strategiespiel. Und ich glaube, deswegen hat das auch heutzutage immer noch so einen großen Stellenwert, dieses ganze Genre. Auch vielleicht nicht mehr ganz so wie früher, aber allein dadurch, dass man quasi alles machen kann und alles erleben kann, zu jedem Genre und zu jeder zu jeder Marke gibt's irgendwie was. Das erfüllt mich persönlich immer mit Freude, weil ich immer denke, ich hätte irgendwie Bock, was zu spielen. Guckst du mal ein Strategiespiel so und ich find immer was Neues. Ich finde immer irgendwas Großartiges.
Den Gedanken mit vielleicht nicht mehr so populär wie früher oder nicht mehr so groß wie früher, den möchte ich nachher auf jeden Fall noch aufgreifen.
Was? Der Standardgedanke in jeder Strategiespiel-Diskussion, aber wir brauchen ihn natürlich.
Ja. Natürlich, er muss mitkommen, ja.
Was ist denn für euch das beste Strategiespiel aller Zeiten?
Jetzt kommt er wieder mit so.
Eine große. Ja, jetzt will er direkt, dass wir uns gegenseitig an die Hälse springen.
Ja, natürlich!
Ja.
Ich will Brot und Spiele!
Ja. Fang du mal an hier.
Ach, es ist schwierig. Also ich muss sagen, ich habe letztens erst wieder StarCraft 2 nochmal durchgespielt. Es ist immer noch herausragend gut. Weil es eben auch das, was du gesagt hast, mich ja eine fantastische Singleplayer-Story-Kampagne hat und einfach mechanisch und vom ganzen Fluss her unfassbar gut funktioniert. Das gehört auf jeden Fall zu den Favoriten für mich. Und ich würde sagen, ja, Civilization ist schon weit oben. Ich glaube, das sind so die beiden Spiele, wo ich sagen würde, das sind somit die besten Strategiespiele für mich persönlich. Es gibt dann immer noch mal so ein paar, ne, sowas wie ein XCOM und so weiter, ist bei mir auch sehr, sehr weit oben, aber ist halt hat ein bisschen andere Lagerung, sage ich mal, als in StarCraft. Aber StarCraft 2 ist einfach Zucker.
Also ich glaube, der Chat ist auch gerade hier. Bertel schreibt, für so eine Frage ist das Genre einfach zu breit. Das ist natürlich wirklich knifflig.
Schwierig.
Weil je nachdem, wie weit man es fasst, ich glaube, wenn man nach dem liebsten Strategiespiel gefragt wird, denkst du doch irgendwie erstmal noch an entweder RTS oder Grand Strategy. Aber dann zum Beispiel, okay, aber könnte man... Zählst du zum Beispiel Aufbauspiele auch rein? Und wo fällt dann Anno 1404 zum Beispiel? Ist das nicht vielleicht mein Lieblingsstrategiespiel, wenn man so weit zählt?
Hast du absolut recht.
Ja, stabiler siebter Platz.
Ja, gute Frage.
Ich meine, es ist halt so ein bisschen wie die Frage, was ist dein Lieblingsfilm? Da fallen einem wahrscheinlich auch 1000 Filme ein oder in dem Moment kein Film.
Nee, Herr der Ringe, das ist einfach.
Okay, ja gut. Du hast auf jeden Fall was mit Jules gemeinsam. Der sieht das nämlich auch. Ja,
das ist die einfachste Frage auf der Welt eigentlich. Da gibt es auch nur eine ethisch korrekte Antwort. entsprechend, ich glaube tatsächlich bei mir, es gibt empirisch einfach die eine korrekte Antwort bei mir. Ich denke dann immer drüber nach, es gibt viele Kandidaten, ist es Age of Mythology, ist es Anno, ist es, aber es kann bei mir eigentlich nur Schlacht um Mittelerde 1 sein, weil das ist das Spiel, das ich 10 Jahre gemoddet habe, also dann den Zweier, aber um ihn mehr wie den Einser zu machen. Also ich muss eigentlich Schlacht um Mittelerde sagen, weil es das eine Spiel war, wo man wirklich sagen kann, das hat potenziell mein Leben verändert, weil ich so viel Zeit damit verbracht habe. Obwohl es, finde ich, eigentlich nicht objektiv messbar das beste Strategiespiel ist. Dafür ist es vielleicht nicht tief genug, aber ich kann eigentlich nichts anderes sagen.
Aber das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, es geht ja auch eher so darum, was für dich dein Lieblingsspiel ist. Das muss nicht objektiv messbar sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist nach wie vor auch wenn es abgedroschen ist, Command & Conquer, ganz tief in meinem Herzen verwurzelt. Ich war jung, ich fand das Setting so unglaublich cool. Ich fand die Musik und die Grafik wahnsinnig geil und das hat mich einfach total umgehauen. Für mich war immer so Command & Conquer lieber statt Warcraft und tatsächlich dann auch Civilization, wo ich dann reingewachsen bin und weiß ich, wie viele Stunden ich mit Civilization 4 verbracht habe. Ich weiß, dass den haben wahrscheinlich gar nicht so viele auf dem Schirm wegen ihrem Lieblings-Civilization, aber ich fand den halt total toll. Mir hat der total gefallen. Und das sind so Spiele, die sich bei mir einfach eingebrannt haben. Ne?
Ja, ich glaube, das ist immer so ein bisschen eine Frage der eigenen Biografie. Ne? Also ja, was hat einfach in meinem Leben oder in meiner Spielzeit die tiefsten Spuren hinterlassen? Und wenn ich gucken würde, ne, heute würde ich sagen, sowas wie ein Stellaris ist sicher kein perfektes Spiel, aber für mich halt ganz großartig, weil ich ein riesiger Sci-Fi-Fan bin, weil da ganz viele Sci-Fi-Geschichten drin stecken, die man aus anderen Universen kennt und weil ein Spiel aus meiner Jugend, das mir sehr viel bedeutet hat damals und das ich sehr viel gespielt habe, Master of Orion 2 war. Ne, auch so ein Weltraum-Eroberungs-VX-Spiel sah natürlich damals noch entsprechend simpler aus, als es dann heute in Stellaris tut, aber das war mein Leib- und Magenspiel auch über viele Jahre hinweg, da jedes Mal ein neues Weltraumimperium irgendwie zu gründen, Bevölkerungen zu Gedanken kontrollieren, wenn man ihre Planeten einnimmt und sowas, was man halt so macht als Weltraumimperator.
Absolut, ja, sieht man auch schon ein bisschen was gerade. Ich muss immer sagen, ich fand die Weltraum-Echtzeit- oder Strategiespiele oftmals ein bisschen zu komplex für mich, weil manche davon musst du ja noch 3D im Raum dann noch mehr denken und so weiter und so fort, wo ich mir immer dachte, ich glaube, ich bin einfach zu doof dafür, auch wenn ich es mir gewünscht hätte, dass ich sie besser verstehen würde.
Ja. Okay, ich meine, für mich ist es halt, das ist mein Lieblingsgenre. Also alles, was Weltraum ist, ist eh schon besser als alles andere, muss man sagen. Das ist auch objektiv so, einfach wissenschaftlich bewiesen. Und wenn mich jetzt jemand fragen würde, tatsächlich, und jetzt Maurice, ne, da ist es dann, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was war das beste Echtzeitstrategiespiel, würde ich halt sagen Homeworld. Weil Homeworld, vielleicht auch, weil es eine Phase in meinem Leben war, wo ich genau das gebraucht habe, weiß ich nicht, aber Homeworld sah so toll aus, hat durch diese 3D-Schlachten genau diese Space-Fantasie behandelt, die ich eh schon hatte aus allen Star Wars und Star Trek und sonstigen Space-Serien, die ich jemals angeguckt habe. Also dieses mit der Kamera wirklich um so eine Raumschlacht rumzoomen und drehen und reinzoomen kann bis zum kleinsten Raumjäger, der da rumfliegt oder so riesige Zerstörer, die sich da gegenseitig bekämpfen und sowas. Und dann noch eine tolle Singleplayer-Kampagne mit so einer herzzerreißenden Story.
Das hört sich nach sehr viel Passion an, die man da hört von dir.
Ja.
Jetzt muss man ja sagen,
bisschen.
Wir haben ja gerade schon jetzt eben gesagt, Command & Conquer, StarCraft, Homeworld, das sind alles so alteingesessene Spiele, wo man in Erinnerungen schwelgt und die man einfach abfeiert. Aber wie ist das heute so? Weil ich meine, Command & Conquer spielt de facto keine Rolle mehr. StarCraft, ja, wird sicherlich noch gespielt, auch der zweite Teil und so, aber Blizzard ist da auch eher aus dem Echtzeit-Genre so weggetreten davon. Werden wir noch mal sehen, dass diese alten Marken noch mal auferlebt werden, gerade jetzt auch in Anbetracht dessen, dass Civilization jetzt wieder so eine Art Comeback feiert?
Ich glaube, Civilization hat da eine Sonderstellung, weil es einfach so ein Dinosaurier ist. So, Civilization ist so ein bisschen wie die Pyramiden des Strategiegenres. Es war einfach immer da. Mhm. Seit 1991, 90, irgendwie so halt, seit den frühen 90ern. Und viele dieser anderen Serien und Marken, du hast es ja gesagt, ne, werden halt nicht mal weitergeführt. Bei EA bin ich fast schon froh, dass sie kein neues Command & Conquer mehr machen, weil ich will nicht wissen, was das dann wieder wird. Ne?
Ja.
Ich glaube, was wir bei denen sehen, und wir haben ja ein paar Spiele auf dem Zettel, über die man da reden kann, ist, die werden vielleicht jetzt beerbt durch Spiele, die sich inspirieren lassen, um es mal positiv auszudrücken, ne? Die vielleicht nicht Command & Conquer heißen, sondern Tempest Rising, aber du schaltest das Ding an, du hast diese Metal-Mucke, du hast die Einheiten, die du siehst, ne? Und du bist sofort
der gleiche Komponist auch für die Musik.
Ist es der gleiche Komponist?
Frank Klepacki. Es ist wirklich so schamlos. Ich hatte da ein Video dazu gemacht, wo ich dann Axel auch einfach mal gegeben habe, hier ist die Opening-Cutscene aus Command & Conquer 3, wo die Nod-Repräsentantin über Tiberium redet. Und hier ist die Tempest Rising Opening Cutscene, wo die Bruderschaft, wie heißt die Dynasty-Repräsentantin über das Tempest redet, die Ressource da. Mach mal einen lustigen Cut, wo du diese Dialoge ineinander schneidest, als wäre es das Gleiche. Und du kannst es halt wirklich einfach ineinander schneiden und es ist so das Gleiche. Die scheißen sich gar nichts. Aber in dem konkreten Fall stört's mich auch gar nicht, weil wenn EA halt einfach sich entschieden hat, diese Marke so versauern zu lassen, warum soll nicht jemand hinkommen? Ich finde tatsächlich grundlegend, wir haben aktuell, wenn man mal über diese Traurigkeit, ach, die eine konkrete Marke, die ich mag, ist nicht mehr das, was sie mal war, hinwegkommt, eigentlich eine ganz coole Zeit im weiteren Strategiegenre. Wir haben vielleicht nicht mehr ganz so viele Blockbuster wie früher, aber sehr viele coole mittelgroße Spiele verschiedenster Couleur.
Ja.
Wir haben jetzt Age of Mythology bekommen, zum Beispiel als Remake. Tempest Rising kommt jetzt, sieht toll aus. Gibt immer wieder Sachen, auch wie zum Beispiel Age of Wonders 4, was toll war. Sins of a Solar Empire 2, zuletzt mochte ich sehr gerne. Also es gibt wirklich eine ganze Menge cooler Sachen. Wenn man sich mal davon verabschiedet, ich möchte einfach nur ein StarCraft 3 wieder haben. Und klar, wäre cool. Aber ich glaube, wenn du darüber mal über den Tellerrand hinausschaust, als jemand, der viele Strategiespiele auch streamt zum Beispiel und so, gab Phasen in den letzten ein, zwei Jahren, wo ich kaum mehr daherkam, weil es so viele Kleinode aus den verschiedensten Ecken gab, die cool sind, dass es dem Genre an sich ziemlich gut geht. Und ab und an kommen ja auch die Klassiker zurück. Aber mit anderen, ja, muss man ein bisschen gucken, was halt nochmal kommt. Man sieht jetzt aktuell nicht danach aus, als würde EA nochmal CNC oder Blizzard nochmal StarCraft weiterführen wollen. Vielleicht wiederbeleben in Form von Remakes und Remasters, aber nicht mit guten, vollwertigen Sequels.
Aber auch da wäre ich auf jeden Fall vorsichtig. Also ich habe lieber ein neues Double-A-Game als eine halbherzige Umsetzung von einem alten Triple-A-Game, muss ich sagen. Weil genau wie du es gesagt hast, Maurice, das Genre ist aktuell einfach in dieser Mittelschiene, so zwischen Triple-A und irgendwelchen Indie-Spielen, eigentlich ganz gut verhaftet und fühlt sich da eigentlich auch ganz gut an. Ne? Wir haben mit Paradox natürlich einen Publisher, der sehr, sehr viel rein investiert, wo auch nicht immer alles gut sitzt, aber wo zumindest Versuche unternommen werden, was ich sehr, sehr positiv vorstellen möchte. Dennoch, was ich sehr schade finde, ist tatsächlich, dass bis auf jetzt Firaxis mit Civilization oder auch Microsoft mit Age of Empires 3, diese ganzen alten Marken tatsächlich auch nicht mehr angefasst werden. Also, dass die Leute sich auch gar keine Mühe mehr zu geben scheinen, die auf den ganzen Marken sitzen. Ich meine, wir hatten jetzt ein Company of Heroes 3, das ist jetzt nicht eine super uralt gesetzte Marke, aber schon einigermaßen zumindest, wo man schon gemerkt hat, dass sie es nicht mehr so richtig gut hinkriegen, die Magie der ersten beiden Teile irgendwie wieder aufleben zu lassen. Wir hatten sowas jetzt wie Homeworld 3, was zwar ein super Versuch war, die Homeworld-Spiele wieder neu aufzulegen, was aber auch am Ende nicht wirklich hundertprozentig gut funktioniert hat. Klar, wir haben Anno 1800, was natürlich auch so ein bisschen reingeht, was einfach ein Heidenerfolg war und ich hoffe, dass das nächste Anno da irgendwie anknüpfen kann, aber auch sowas wie Heroes of Might and Magic. Also wir werden nachher, glaube ich, nochmal drüber reden. Aber ich könnte da eine Stunde lang nur die Kamera anschreien, was mit Heroes of Might and Magic passiert ist, Ubisoft. Das kann nicht wahr sein, wirklich. Ich hätte mich jetzt schon wieder in Rage.
Ach, Steffen, also wollen wir ein Shouting-Match machen, was Ubisoft mit alten Strategiespiel-Franchise?
Bitte, ja.
Wollen wir gucken, wer von uns
lauter ist? Ja, Felix und ich gehen so lange Kaffee trinken oder sowas, ja.
Ja, sag das mal nicht den Leuten bei Ubisoft Düsseldorf, ey.
Hey, immerhin muss man sagen, bei Heroes of Might and Magic bekommst du ein neues. Und es sieht wieder aus wie Heroes 3.
Ja, das stimmt.
Im Wesentlichen. Ne? Also die gehen, also wenn man mal back to the roots geht, dann bei Ubisoft.
Immerhin also, etwas. Aber ach, ich brauch's auch dann irgendwie nicht mehr. Es gibt ja auch so schöne Sachen wie Songs of Silence zum Beispiel oder andere Spiele, die halt genau dieses Genre reinschlagen und auch neue, frische Ideen mit reinbringen. Komm, lasst mich einfach in Ruhe, Ubisoft.
Ja, das ist echt
ich, für mich. Ich persönlich finde es auch schade, was du sagst, Steffen, warum dann irgendwie dann doch manchmal bei so großen Firmen, ich glaube, vielleicht sind die auch einfach nicht so entscheidungsfähig oder es gibt immer wichtigere Baustellen, aber dass solche Marken dann so vergammeln dort, statt dass man halt sagt, okay, dann lasst sie uns halt für ein Mittelbudget einem leidenschaftlichen Studio rausgeben, lasst uns doch den Tempest Rising Leuten für einen Mittelpreis die CNC-Lizenz geben und lasst die ein nettes, vielleicht nicht weltbewegendes, aber wieder gutes Command & Conquer machen. So, es gibt ja Studios, die da sind, glaube ich, und die das gerne machen würden und die das hinkriegen würden. Weil Strategiespiele, man sieht es ja, finde ich, immer wieder, können immer noch sehr erfolgreich sein, wenn du den Scope richtig planst. Wenn du halt nicht sagst, okay, wir stecken ein Call of Duty Budget ins nächste Command & Conquer und erwarten entsprechende Returns. Aber sag halt, okay, wir geben euch ein Double-A Budget und die CNC-Lizenz, wir erwarten eine Double-A, so wie es Warhammer zum Beispiel macht. Ne? Warhammer war ja lange Zeit ein Meme für sehr viele schlecht lizenzierte Spiele, aber inzwischen habe ich das Gefühl, haben sie ein bisschen ihren Groove gefunden, dass diese Lizenz so einigen Studios gegeben wird, die so im 1,5- bis 2,5-A-Bereich sich bewegen oder jetzt auch mal ein bisschen Triple-A, wie vielleicht Space Marine. und mit mittleren Budgets gute Erfolge einfahren. Und das würde ich mir oft wünschen für mehr von diesen Franchises. Ich meine, Microsoft macht's ja mit, jetzt zum Beispiel Age of Mythology Retold, was toll war.
Ja.
Da geht ja was. Und das finde ich schade, dass das nicht mehr passiert.
Ja, absolut. Also ich sehe es auch so, absolut richtig. Nicht Millionen ausgeben für irgendwelche Hollywood-Schauspieler für Zwischensequenzen, sondern einfach die mittelmäßigen Schauspieler,
die alten Schauspieler die damals,
genau. Einfach die Leute, wo man dann auch sich so ein bisschen beömmeln kann, wenn man das zuschaut. Aber ja, ich verstehe es auch nicht. Ich finde, da hast du vollkommen recht, Maurice. Warum gibt man nicht einfach diesen kleineren Scope an? Und deine EA würde doch auch profitieren davon, wenn sie ihr Command & Conquer wieder schaffen, sein wenig zu etablieren. Und es muss ja nicht gleich das Mega-Budget-Ding sein, sondern einfach ein gutes Echtzeitstrategiespiel raushauen von einem Entwickler, der Leidenschaft hat, der Passion hat für diese Marke auch und dann eben schauen, dass man das peu à peu wieder zurückbringt auf den Markt und die Leidenschaft der Leute wieder gewinnt.
Ja, ich bin also im Zweifel, habt ihr schon recht, aber ich bin inzwischen eher an dem Punkt, wo ich sage, dann lasst sie doch ruhen. Mhm. Ne, dann, wenn ihr schon selber nichts damit machen könnt oder wollt oder auch selber die Passion ja nicht mehr habt, also ich glaube, bei Blizzard gibt es inzwischen, weil die auch alle weg sind, natürlich kaum noch Leute, die eine Leidenschaft haben für StarCraft und dann ist es doch auch okay, dann macht halt keins. Und auch wenn sie es lizenzieren, ich sag nur, Vampire Bloodlines hat Paradox dann auch an ein Studio gegeben und bisher ist da nicht so viel draus geworden, das ist nur für einen anderen Talk, der noch folgen wird, aber so, ne, also es ist vollkommen okay für mich, wenn diese Marken einfach in meiner Erinnerung weiterleben, wo sie hingehören und wundervoll waren, als dass man mit Krampf versucht, sie nochmal ins Jetzt zu holen irgendwie und dann geht's schief und dann ist mehr Schaden angerichtet als vielleicht Nutzen. Dann würde ich eher sagen, hey, schauen wir doch einfach, was neue Studios an neuen Interpretationen und neuen, ja, dann auch tatsächlich mittelgroßen
aber Projekten. Ich finde es ja interessant, dass du das jetzt sagst, weil mit Civilization ist ja im Endeffekt, auch wenn du immer sagst, das war halt immer da, ne, es ist halt einfach so alt. Aber im Endeffekt könnte man da ja auch sagen, jetzt wird hier nochmal versucht, eine alte Ding groß zu machen und so weiter und so fort. Und da ist ja schon, finde ich, auch die Frage durchaus legitim, welchen Platz hat denn Civilization heute noch in dem Genre? Weil ist es wirklich ein Spielprinzip oder ein Spiel, das auch eventuell jüngere Zocker abholt irgendwie? Oder ist es jetzt für die alten Dinosaurier da draußen, die noch nicht wissen, dass sie kurz vorm Aussterben sind? Oder ist es nicht einfach vollkommen egal?
Die nicht wissen, dass sie kurz vorm Aussterben sind. Da kommt schon der Meteorit
und rast auf Civilization. Wink die mal entgegen.
Nein, also ich finde, Civilization hat einfach, dadurch, dass es ja nie weg war, ich meine, auch heute kann man noch in die Steam-Charts schauen, was am meisten gespielt wird, da wird immer Civilization drinstehen irgendwo. Natürlich nicht ganz oben bei den Counter-Strikes und PUBGs dieser Welt, aber es ist immer da. Es sind immer Spiele, die beliebt waren. Es sind immer Spiele, die viel gespielt wurden. Und es war halt nie auch komplett weg vom Fenster. Es gab nie so eine Zwischenzeit, wo du sagen konntest, da war Civilization komplett mal tot. Selbst damals, als Activision mal die Lizenz hatte und diese Civilization Call to Power Teile gemacht hat, die ich sehr schätze. Also es waren sehr gute Spiele eigentlich mit coolen Ideen drin. Selbst da hat Civilization weitergelebt. Also es ist einfach, ich glaube, das ist eine der Serien, die sich einfach über all die Jahrzehnte, die es sie jetzt schon gibt, gut gehalten haben. Mhm. So, jetzt musst du also natürlich gucken, okay, was macht Civ 7 und wie gut wird Civ 7? Ist das noch frisch genug, dass man jetzt auch, wenn man seit irgendwie 30 Jahren das spielt, noch sagt, hey, ja, habe ich immer noch Bock drauf? Aber da müssen wir Steffen fragen, denn der hat jetzt endlich die Gelegenheit, um drüber zu sprechen. Ah,
Halleluja. Ich durfte noch nirgendwo darüber reden, oh mein Gott. Nein, also was ich erstmal sagen möchte, ist, dass natürlich jung im Strategiespielgenre sowas bedeutet wie 35 plus, glaube ich. Dann ist man schon ein junger Hüpfer in dem Genre, sage ich mal. Weil ich glaube, das ist natürlich auch ein bisschen Problem, in Häkchen, Problem des Genres. Es ist halt die Frage, ob das wirklich das Ziel ist. Das ist natürlich nicht so zugänglich ist wie andere Genres, ne? Und dass man jetzt nicht unbedingt sagen kann, keine Ahnung, man überträgt die Strategiespiele irgendwie auf Mobile-Gerät und hat plötzlich die gesamte Gen Z irgendwie in dem Genre drin, ne? Ich glaube, das wird auch nicht so schnell passieren. Jetzt versucht natürlich Civilization 7, um da die Brücke zu schlagen, so ein bisschen auch mit neuen Ideen auch eine neue Möglichkeit zu finden, neue Leute irgendwie ranzusprechen. Ich weiß nicht, ob ihnen das 100%ig gelingt, aber ich als elendig langer Civilization-Fan freue mich einfach darüber, ich habe es vorhin schon kurz gesagt, dass es endlich mal wieder einen neuen Teil gibt, der auch neue Ideen mitbringt. Ich war am Ende jetzt wirklich von Civilization 6 wahnsinnig gelangweilt von dem Spiel selbst. Das ist auch vollkommen normal nach 9 Jahren, glaube ich. Ich habe es wirklich auch 9 Jahre immer regelmäßig durchgespielt. Das war eins der wenigen Spiele, die ich fast durchgängig auf meinem Rechner installiert hatte, ja. Und irgendwann ist man einfach an dem Punkt, wo man sagt so, ach, jetzt immer wieder das Gleiche zu sehen, immer wieder die gleichen Gesichter zu gucken. Nee, ich will mal was Neues sehen. Und ich finde, Civilization 7 schafft es bisher sehr gut, die Mischung zu halten zwischen, sie bringen neue Sachen rein und behalten aber das eigentliche Spielprinzip bei. Weil wenn man Civilization 7 spielt, ist es immer noch Civilization. Es funktionieren die gleichen Sachen wie bei Civilization 6. Es fühlt sich genauso an, aber wenn man dann im Detail guckt und auch die Sache mit den Zeitaltern ist, finde ich, für mich jetzt aktuell noch sehr, sehr erfrischend. Ich konnte natürlich jetzt auch bisher nur die Preview-Version spielen und nicht die Vollversion quasi. Und wir dürfen auch noch nicht über alles reden, wenn mich nicht alles täuscht. Deswegen, ich freue mich sehr drauf, aber es hat auch immer noch seine Tücken. Und ich glaube auch, Civilization 7 wird kein Spiel sein, was komplett neue Leute ins Strategiespielgenre reinzieht. Weil dafür ist es immer noch komplex genug, dass es nicht so einfach auf Anhieb aufzunehmen ist. Und viele der Mechaniken, gerade wenn man jetzt zum Beispiel die Zeitalter sich mal anguckt, da sammelt man ja verschiedene Punkte, um im Zeitalter quasi weiter fortzuschreiten. Und da gibt's teilweise Ziele, die sehr schlecht erklärt sind, wo man nicht genau weiß, hey, wie kriege ich denn jetzt große Kunstwerke oder was auch immer? Und wenn selbst ich als Civilization-Veteran nicht genau weiß, wie jetzt manche Ziele gemeint sind, das ist natürlich für Leute, die noch nie dieses Genre gespielt haben, noch viel, viel schlimmer. Also ich glaube, das haben sie nicht so hundertprozentig geschafft, dass es neue Leute ranbringt. Ist halt so die Frage auch, wie man es gewichtet, weil ich glaube, das Wichtigste im Strategiespielgenre und gerade bei Civilization ist es, die alten Leute abzugrasen, die immer noch sagen, ach, ich spiele am liebsten immer noch Civilization 3 und damit bin ich zufrieden. Und das wird, glaube ich, eher die Herausforderung für Firaxis sein. Und da muss ich wiederum sagen, da haben sie mich auf jeden Fall schon gekriegt mit der neuen Präsentation. Aber auch da wird sich natürlich zeigen müssen, wie lange es sich hält, ne? Weil Civilization muss sich ja dann irgendwie 5.000 bis 6.000 Stunden auch irgendwie Spaß machen, sonst ist es kein richtiges Civilization. und da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Aber mal gucken, wie dann auch so die DLC-Politik aussieht und wie der Content dann weiter gefüllt wird. Da habe ich aber grundsätzlich Vertrauen erstmal in Firaxis, dass sie das gut hinbekommen. Also ich bin sehr positiv gestimmt.
Da gibt's jetzt durchaus schon Kritik an der DLC-Politik. Die zum Teil auch nachvollziehbar ist. Sie haben ja gerade neulich jetzt die Roadmap rausgehauen, wo dann zum Beispiel drin steht, dass Großbritannien ein DLC-Volk einen Monat nach Release in einem kostenpflichtigen DLC wird.
Ja.
Das war tatsächlich ein Punkt, wo ich auch finde, also gerade in dieser konkreten Zeitalterunterteilung, wo du halt diese Age of Discovery hast, die komplett über Segel setzen und neue Ländereien ausbeuten, sich dreht, so bei aller Liebe, wo ist da die East India Trading Company zum Release? Sorry, aber das ist, und ich verstehe die Herausforderung bei
London bei einem war doch die Stadt, an der sie demonstriert haben, wie eine Stadt sich durch die Epochen hinweg verändert, und dann ist London halt zum Release nicht im Spiel.
Das schon komisch. Wow, das fiel mir noch gar nicht auf. Ja.
Und ich finde, es hat halt auch einfach ein Geschmäckle, wenn es halt bei so einem großen Release, bei so einem großen Spiel einen Monat später dann sowas kommen soll, dann ist es ja schon im Weiten im Voraus geplant und wo ich mir denke so, ich kann verstehen, sie wollen jetzt nicht direkt Microtransactions einbauen und sie wollen möglichst viel Geld damit scheffeln, aber damit stößt man halt viele Fans auch einfach vor den Kopf.
Ja, es ist ein bisschen... Das gilt ja auch zum Beispiel für die Zeitalter, die 1950 enden. Ne? Alles, was danach kommt, der Kalte Krieg, die Gegenwart, ne? Das Informationszeitalter, also unsere, ne? Die Welt, in der wir leben, ist halt nicht im Spiel. Wo du dann auch sagst, natürlich wird das kommen. Ne? Das werden sie noch einbauen. Und ich verstehe sogar dann ein bisschen die Logik, dadurch, dass sie die Zeitalter sehr stark voneinander abheben wollen, da überall eigene Mechaniken einbauen, ne? in dem Zeitalter Entdeckungen, dann zum Beispiel diesen Wettlauf um die neue Welt oder die Religionen kommen da rein, in der Antike wieder andere Sachen, die wichtig sind. In der Moderne wird es dann auch eigene Mechaniken geben, wie man schon gesehen hat in ihren Livestreams. Also dadurch wollen sie natürlich auch dann diesem noch kommenden Zeitalter irgendwie coole Mechaniken geben und da viel Arbeit reinstecken. Auf der anderen Seite ist es das erste Civilization, dem es fehlt. Ne? Das erste Civilization, dem ich keine Chats habe dann am Ende oder irgendwie Raketen oder gut, Flugzeugträger sind dann schon noch drin, gerade mal so, aber halt diese ganzen modernen Dinge. Auch da, okay, ne, wenn es dann irgendwann rauskommt und cool ist, aber für mich ist trotzdem bleibt halt dieses Gefühl ein bisschen, da fehlt was. Das ist noch nicht ganz fertig, das ist noch nicht ganz da. Und das ist aber was fast schon relativ exemplarisch ist dafür, wie solche Globalstrategie-Spiele entwickelt werden. schon immer entwickelt wurden, aber heute halt noch mehr, weil es einfacher ist, sie zu erweitern. Das, was rauskommt, ist erstmal nur so der Nukleus, so das Fundament.
Ja.
Und dann erweitern wir das mal ein paar Jahre lang und irgendwann dann 2028, da ist es dann richtig geil.
Das stimmt, natürlich.
Das war bei Civ 5 schon so mit den Add-ons, dann mit Gods and Kings und so, Brave New World.
Ja.
Das war bei Civilization 6 so. Das wird jetzt da wieder so sein. Und was mit den Paradox-Spielen ist, will ich gar nicht erst von anfangen.
Ich glaube aber, ich breche mal eine Lanze für dieses Modell, weil ich glaube, es geht halt ab einem gewissen Punkt nicht anders. Weil der einzige, wie du das vermeiden könntest, wäre ja, das Spiel einfach nach Release nicht mehr zu erweitern. Aber das wollen die Spieler ja schon auch. Und dann wirst du immer das Problem haben, das Sequel hat jetzt als Konkurrenten einen Vorgänger, der 2, 3 mehr Jahre mit Erweiterungen, DLCs, wie du es nennen magst, versorgt wurde. Und dann könnte man immer sagen, okay, dann muss halt ab jetzt jedes neue Civ immer alles haben, was alle Vorgänger hatten. Und jedes neue Civ hat dann 2 Jahre Entwicklungszeit länger. Und dann ist irgendwann die Zeit zwischen Civ 9 und Civ 10 sind dann 15 Jahre Dev-Time, weil wir brauchen ja die quasi 8 Erweiterungen, die sich über die letzten 2, 3 Teile kumuliert haben, auch alle im nächsten Teil. Und ich glaube, dass der richtige Ansatz dann in solchen Fällen ist, das sind über Strategiespielen so, ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Sims, ne? Dass du, wenn du einen neuen Teil machst, kannst du nicht in Sachen Umfang mit dem alten konkurrieren, aber mit deswegen musst du irgendwas grundlegend anders machen, um die Leute abzuholen. Und das macht ja Civ 7 mit diesem Zeitalterwechsel zum Beispiel und mit den Anführern, die es wechseln. Also ich im Detail, finde ich, gibt es Sachen, wo man kritisieren kann, wie zum Beispiel Großbritannien passt so perfekt in eine der Epochen rein, die sie gewählt haben, dass es ziemlich absurd ist, dass es das nicht gibt. Andere Sachen wiederum, rein subjektiv, mich stört es überhaupt nicht, dass die Moderne weg ist, weil ich finde, Strategiespiele werden uncooler, je näher sie der Moderne kommen. Deswegen passt das. Geschmackssache. Aber grundlegend finde ich den Ansatz gelungen. Und ich muss auch sagen, ich habe auch schon Civ 7 Jahre gespielt und mag es sehr gerne. Mein Verdacht ist ein wenig, dass es potenziell eins dieser Spiele wird, wo es diese Spaltung zwischen professionellen Berichterstattern, nenne ich es mal, also sowohl Streamern, YouTubern als auch Presse und Spielern gibt, die bislang deutlich negativer, ist mein Eindruck, reagieren auf diese Ideen. Weil alle, mit denen ich rede, die es gespielt haben, sagen, voll cool, was Neues, habe ich richtig Bock drauf. Also auch Leute wie zum Beispiel Writing Bull, der halt Civ lebt. Ne?
Da hast du auch mit mir noch nicht so viel geredet, glaube ich. Da hast du auch mit mir noch nicht so viel geredet.
Ja, du bist halt nämlich komisch.
Ja, ja, genau. Es ist mir zu wenig Homeworld drin. Nee, aber ich finde, ich finde tatsächlich, also ich bin komplett bei euch, dass die Ideen und die Systeme, die sie jetzt neu eingebaut haben, dieses Zeitaltermechanik, die Kulturen wechseln, ne, kannst du sagen, haben sie aus Humankind übernommen, aber okay, es funktioniert gut, finde ich. Also alles, was sie an Grundsystem da reingepackt haben, fühlt sich frisch an, fühlt sich cool an, ist schön zu entdecken. Aber wie es mir noch momentan geht bei Civilization 7, auch jetzt in der Preview-Version, ist, immer wenn ich so mit der Lupe in ein Spielsystem oder ein Spielelement reingucke, merke ich, es kommt mir so vor, als wäre das noch nicht zu Ende gedacht. Ne, sei es irgendwie der Gebäudebau, wo es ganz viele Optionen gibt, die einfach wie Füllmaterial wirken, dass halt mehr Gebäude drin sind, aber es irgendwie gar keinen großen Spaß macht, die Sachen dann zu bauen oder keine spannende Entscheidung ist, das zu bauen. Teilweise auch unlogische Sachen, wie dass eine Universität in der Moderne veraltet. Hä? Okay, haben wir keine Universitäten mehr irgendwie?
Nee.
Weiß nicht. Also Regierungsformen
einfach nicht genug in Bildung so investieren, Micha. Wir haben eine Schuldenbremse. Das musst du jetzt doch auch mal kapieren.
Ja.
So, das Budget ist nicht da.
Ja, es ist ja. Ich habe mit dem allen, wie gesagt, kein Problem, weil ich glaube und ich weiß ja, dass sie das jetzt auch weiterentwickeln und weiter balancen und hoffentlich erweitern, auch nicht nur mit kostenpflichtigen DLCs, sondern auch mit Updates und Patches. Das wäre mal eine schöne Sache, ne, auch für so ein Strategiespiel. Aber ich bin noch nicht, also für mich wirkt es noch so in der Version, wie wir es kennen, wie einfach
noch unfertig. Nicht fertig,
ja. Ja, unfertig. Genau.
Aber ich glaube, ich sehe es auch so wie Maurice, der eben sagt, dass Civilization 7 das Potenzial hat, durchaus die Leute zu spalten, weil auch das, was ich so in Foren lese und was man so im Internet mitbekommt, viele Leute, die es einfach noch nicht gespielt haben, da wird eben im Vorfeld schon über dieses Zeitalter oder diese Zeitalterwechsel gemeckert in dem Sinne und sehr viel kritisiert. Und ich glaube, dass viele Leute davon dann einfach schon abgeschreckt sind und sich schwer mit dem Gedanken tun, überhaupt sich damit anzufreunden und sich deswegen das Spiel nicht holen. Wir sind natürlich in der Situation, dass wir hier schon das Spiel anzocken können und davon dann eventuell auch überzeugt werden. Aber ne, wir kriegen das Spiel ja auch zur Verfügung gestellt. Das ist für die Person da draußen, die es dann eben spielen will, eben nicht der Fall. Und da bin ich eben auch sehr gespannt, wie sich das dann auswirken wird in den Verkaufszahlen, ob man da irgendwas von mitbekommen wird. Weil ich finde, das ist schon ein krasser, gravierender Wechsel, der meines Erachtens eben schon so ein bisschen konträr zu dem läuft, warum ich eigentlich ein Civilization spiele. Und das war für mich immer so, ich will eine Zivilisation von Anfang bis zum Ende führen. Ne?
Ja. 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 Irgendwann was, kannst du das.
Was im Chat noch genannt wird, das ist tatsächlich mein größter Kritikpunkt an Civ 7 bislang. Von Gehirnkrampf schreibt, mir gefällt die UI noch nicht so. Ja, das ist das eine, was ich tatsächlich nicht ganz kapiere. Ja. Also das User Interface wirkt wie ein Platzhalter. Und ich habe das, also ich glaube, sie unterschätzen, wie sehr das dem Gesamteindruck des Spiels schadet, wenn deine Menüs billig aussehen oder unfertig. Dadurch, dass die in Civ ja auch so eine zentrale Rolle einnehmen, ich finde, gutes User Interface kann so viel ausmachen, dass ein Spiel polished wirkt, verglichen mit, wenn du keinem hast. Und du hast halt in Civ 7 dann wirklich teilweise so, wie dieser Politikbildschirm am Anfang aussieht. Du hast einen riesigen Bildschirm, wo so zwei kleine Slots, weil du hast ja am Anfang nicht viel. Und der Rest ist einfach leere, graue Fläche mit einer kleinen goldenen Umrahmung. Das ist tatsächlich die eine Sache. Und wie gesagt, ich mag das Spiel gerne. Ich sollte vielleicht auch disclosen, dass es auch schon Sponsored Content bei mir gab zu dem Spiel. Ganz wichtig für eure Einordnung. Das heißt, ihr könnt auf meine Meinung pfeifen, wenn ihr wollt. Aber ich mag das Spiel sehr gerne. Ich mochte es ab der ersten Minute. Also, wo mir Ed Beach schon den Vortrag gehalten hat mit das ist, was wir machen. Steinwald und ich haben uns so über die Bildschirme angeguckt und uns angegrinst, wie geil wir das fanden, was wir da gehört haben. Aber ich verstehe nicht, warum die Menüs so hässlich sind. Da irgendwie so, Firaxis, ihr seid doch besser als das. So, das wirkt so wie also eine Firma, die gerade ihr erstes 4X macht. Und das ist leider das Budget, das für UI-Design da war.
Also das ist für mich ein bisschen exemplarisch dafür, dass das ist das Civilization, auf das wir am längsten warten mussten in der kompletten Seriengeschichte. Und auch dafür, ne, sind halt solche Sachen dann irgendwie schwer erklärbar.
Ja.
Ne? Natürlich weiß ich, dass Spieleentwicklung nicht so einfach ist, wie man sie sich manchmal macht, so als Laie. Und was uns die Entwickler auch schon selbst gesagt haben, ist, dass die Pandemie sie schwer getroffen hat. Ne? Also die hat einen schwerwiegenden Einfluss auf die Entwicklung von Civilization. Da haben die echt Probleme, ne, da das sortiert zu kriegen. Irgendwie verstehe ich auch. Aber trotzdem sitzt du am Ende da und sagst, wow, 9 Jahre. Und trotzdem findest du halt so offensichtliche Dinge wie diesen Bildschirm, den Maurice gerade angesprochen hat, oder andere Interface-Dinge. Ja. Schwierig.
Aber das User-Interface ist auch etwas, was...
Das ist halt genau das, was Felix... Entschuldigung. Das ist auch genau das, was Felix eben gesagt hat. Das sind dann die Dinge, die Leute davon abhalten, sich das Spiel auszuprobieren, weil sie eben Sachen sehen und sagen, ah, das sieht irgendwie komisch aus. Oder ah, diese Geschichte mit den Zeitaltern gefällt mir irgendwie nicht. Und dann entscheiden sie sich dazu, das Spiel nicht zu spielen, obwohl das Spiel eigentlich gut ist. Ne? Und es ist halt so ein bisschen... das, was Felix eben gesagt hat, ne, wir konnten es schon spielen und ich muss auch sagen, nachdem ich es gespielt habe, hat sie mich nochmal viel mehr überzeugt, als das, was ich vorher gehört habe. Aber wir haben natürlich auch die Möglichkeit mit Entwicklergesprächen oder über zum Beispiel Termine auf der Gamescom nochmal viel tiefer über die Beweggründe der Entwickler nachzudenken und dann merkt man halt auch so, okay, die haben sich da super viel Gedanken drüber gemacht. Das sind natürlich Dinge, die, sag ich mal, den Otto-Normalverbraucher erstmal gar nicht erreichen, sondern den erreicht nur, okay, jetzt mit den Zeitaltern ist irgendwie komisch und wie, ich kann jetzt, Japan nicht von der Steinzeit bis in die Moderne führen, was ist das denn für eine Scheiße? Und dann kaufen die Sachen natürlich auch nicht für 70, 80 Euro, ne? Es ist vollkommen verständlich.
Oder 140 Euro. Kostet. Genau. Lass nochmal nachschauen. Ich check das gerade noch.
Ich hoffe einfach, dass wir so langsam wieder in die Richtung kommen, dass es wieder Demos gibt. Ja. 130 ja. Euro. Ja, okay, das ist wirklich ein bisschen too much. Ne? Aber eine Demo würde dem Spiel so gut tun, ja, weil man dann erstmal richtig merkt, ah, so funktioniert das mit dem Zeitalterwechsel und so weiter, weil dann merkt man tatsächlich, wie gut das Spiel funktioniert. Ich kann völlig jeden verstehen, der jetzt sagt, wenn er sich die ganzen Previews anguckt, nee, das ist nichts für mich, ich bleibe wieder bei Civ 6. Kann ich jeden verstehen.
Ja, oder bringt es halt raus für 40 Euro. Ne? Halt nicht für 70 oder was, 130, sondern sagt direkt, okay, es ist noch nicht ganz rund, es ist noch nicht am Ende seiner Laufbahn, ja, es wird auch noch kostenpflichtige Erweiterungen geben, aber hier, das Fundament ist da, wir haben geile Ideen, es stecken auch geile Ideen drin, aber es kostet halt nicht 70 Euro in der Standardversion. Ja,
da widerspreche ich jetzt tatsächlich. Ich finde, unabhängig von dem, was noch fehlt, das, was ich von Civ 7 bislang gespielt habe, was es an neuen Ideen auch an, also ich meine, neben dem Interface steht die, finde ich, sehr geile Ingame-Grafik zum Beispiel.
Oh, das ist so hübsch.
Das ist schon mehr als ein Early-Access-Grundstock, der dann erweitert wird. Ich finde, das geht nach meinem Eindruck zu weit. Ich finde, das darf Vollpreis kosten. Über 130 oder 100 Euro, glaube ich, für die Deluxe-Edition und dann auch noch Vorabzugang dafür. Das sind andere Debatten. Bin ich kein Fan von diesem Trend. Kann mich aber auch nur semi drüber beschweren, weil wir alle sind Berichterstatter über Spiele. Das heißt, wir gehen ja auch zum frühesten Embargo raus mit unseren Inhalten und deswegen ist man etwas scheinheilig, wenn man gleichzeitig den Early Access kritisiert, weil dann sollten wir auch erst zum 11. unsere Inhalte raushauen, was wir nicht tun. Aber ich finde, das ist ein gutes Spiel und ist auch den Vollpreis wert. Ich stimme aber zu, dass es schlau wäre von Entwicklern, wenn sie merken, ihr Spiel wird kontrovers aufgenommen, eine Demo rauszuhauen. Und ich bin auch der Meinung, also grundlegend, das passiert ja wieder mehr. Also weil Steffen sagt, es wäre cool, wenn Demos zurückkommen. Sie kommen ja durchaus zurück. Also zum Beispiel Tempest Rising hatte mehrere Demos und hat, glaube ich, damit gut Hype generieren können, weil Leute gemerkt haben, das macht ja echt Bock. Neulich oder gerade jetzt, glaube ich, die Stronghold Crusader Definitive Edition hat eine Demo. Manalords hatte eine Demo. Gerade im Strategiebereich habe ich das Gefühl, passiert das durchaus wieder mehr. Aber bei Civ 7 könnte es gut tun. Ich habe trotzdem noch, bei Civ 7 denke ich da wieder drüber nach, weil es ist ja unser aller Beruf, über Spiele zu berichten. Und ich meine das gar nicht, um eine Seite abzuwerten, weil das oft auch als Konflikt geframed wird, den ich da nicht sehe. Aber es gibt ja schon ab und an das Phänomen, dass es eine Dissonanz gibt zwischen dem, was Kritiker über ein Spiel sagen, versus wie es dann in der breiten Masse ankommt. Und ich frage mich schon manchmal, woran das liegt. Also ob zum Beispiel als Leute, die jetzt Steffen wie du und ich zum Beispiel, die auch schon haufenweise Civ 6 Multiplayer-Events organisiert haben, vielleicht die Freude über, oh, die machen was Grundlegendes Neues, dadurch größer wird. Und man sich da, oh cool, dann können wir auch damit neue Sachen machen, statt den 8. Civ 6 Gipfel sonst wie wieder auszurichten. Wie machen wir den überhaupt noch interessant? Keine Ahnung. Also was da, woran das liegt, weil es wirklich, finde ich, ich kenne sehr wenige Berichterstatter, die sagen, Civ 7 finde ich scheiße. Der Micha ist der Erste jetzt hier, der nicht so angetan ist, mit dem ich rede.
Also ich habe nicht gesagt, dass es scheiße
die
ist.
Also nee, ich weiß nicht, aber du sagst, es sollte nicht mal Vollpreis kosten.
Nö. Das stimmt.
Aber ich glaube, also ich frage mich da mal, woran das liegt.
Ich glaube, manchmal sind Gamer auch ein bisschen schizophren, weil einerseits wird sich beschwert, wenn sich zu wenig ändert bei einem Spiel. Und wenn dann eine andere Neuerung kommt, wie jetzt hier mit den Zeitaltern, wird sich beschwert, dass sich zu viel ändert. Ne? Das ist ja auch so eine Sache. Ich meine, bei dem Civilization 7, das ist ja auch so eine Ding, die im Kopf rumgeistert, wo ich mir denke, so, machen sie es jetzt wirklich, weil sie neue Ideen haben, oder machen sie es, weil es ein bekannter Name ist und sie wissen, damit können sie Geld scheffeln. Und das ist ja wie bei den jährlichen FIFA-Ablegern, wo man sich auch denkt, braucht man da jährlichen Ableger, weil die Features, die sich da ändern, das könntest du auch locker mit einem kleinen Update raushauen und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, auch meiner Skepsis gegenüber sollte ich eigentlich dankbar sein, dass sie eben mal versuchen, neuere Sachen zu machen, statt immer nur jetzt optisch ein schöneres Civilization abzuliefern. Denn ich bin der Meinung, es müssen sich ja auch Dinge weiterentwickeln. Und auch wenn man da vielleicht mal in die falsche Kiste greift und es nicht ganz so gut ankommt, ich finde dann immer lieber noch mal probiert haben, als es nicht probiert zu haben.
Ja, das finde ich auch.
Ja, absolut.
Definitiv. Aber das ist ja auch...
Ich meine,
das ist ja das
Tolle. Firaxis hätte es sich ja auch leicht machen können. Sie hätten auch einfach Civilization 6 ein bisschen zu endlich weiterentwickeln können. Sie hätten einfach DLC nach DLC rausbringen können, dann vielleicht mal ein Update für irgendwie die Grafik. Ja. Aber sie machen es eben anders. Sie sagen eben, sie wollen was Neues und sie wollen neue Inhalte. Und dass sie sich das überhaupt trauen, alleine das rechne ich ihn zumindest sehr hoch an.
Ja, genau, im Gegensatz zu EA bei die Sims, die sagen, ja, hey, wisst ihr, was nicht mehr kommt? Sims 5, weil wir entwickeln jetzt Sims 4 weiter. Zur großen Freude von allen Leuten, die gerne neue Sims gehabt hätten.
Ja. Ja,
und nicht dasselbe Sims, aber halt weiterentwickelt. Nach auch schon 9 Jahren, 10, wann ist das? Naja, lange, langer Zeit auf jeden Fall. Ach, es ist schwierig, aber es ist halt eine Balance,
ja,
einfach, die man irgendwo finden muss. Und die müssen auch noch viele andere finden, die so auf unserem Zettel stehen. Denn
ich habe das Gefühl, wir kriegen deinen Zettel nicht mehr ganz durch heute, Michael.
Ich werde hier alles vorlesen.
Wir haben da doch einiges.
Wenn wir hier sitzen bis Mitternacht,
egal. Es wird am Montag dann noch einen großen Talk geben zum Civilization, einen großen Video-Talk, wo dann nochmal genauer drauf eingegangen wird. Aber wir wollen uns noch ein paar andere Serien oder Spiele anschauen, unter anderem vielleicht auch die Total War-Serie, ist ja auch schon seit Ewigkeiten im Programm und kann immer wieder auch mit sehr starken Ablegern glänzen. Wie wird's denn da weitergehen? Was erwartet uns denn da? Weil da ist es meines Erachtens so ein bisschen stiller geworden in letzter Zeit.
Ja, nachvollziehbarerweise, weil die sich ja ziemlich in den Nesseln gesetzt haben mit Pharaoh. Ne? Mit dem Spiel, was dann letztes Jahr gekommen ist, wo man gesehen hat, okay, ist halt kein vollwertiges Total War, die Leute waren sehr unglücklich damit. Bei den Warhammer DLCs gab es Beschwerden, dass sie zu langsam kommen, zu wenig bringen. Also es ist eine Serie, die sehr gelitten hat, wo auch Creative Assembly gemerkt hat, unsere Kommunikation ist einfach schlecht auf den Fans gegenüber, da sehr zurückrudern musste, sich entschuldigen musste. Und ich glaube aber, jetzt bereiten sie etwas vor, gerade, weil Total War wird dieses Jahr 25 Jahre alt. Also ein großes Jubiläum für diese Serie. Und man hat ja einerseits diesen Community-Post gesehen jetzt zum Jahreswechsel, wo sie gesagt haben, Bloodpacks verkaufen wir jetzt nicht mehr. Diese Blut-DLCs, das gehört zum Spiel. Dafür schröpfen wir euch nicht mehr extra. Sie haben gesagt, der Total War Launcher, den ihr alle hasst, der fliegt jetzt raus. Das gibt's nicht mehr. Ne? Sie haben irgendwie gesagt, Vorbesteller kriegen keine exklusiven Fraktionen mehr, sondern alle kriegen dasselbe. Es wird weiter irgendwelche Vorbesteller-Boni geben, aber keine so krassen, wie wir sie jetzt gemacht haben. Also sie versuchen, den Leuten wieder entgegenzukommen. Wahrscheinlich in Vorbereitung auch zu irgendeinem Announcement, was uns mal wieder alle freut. Und Maurice, welches Announcement ist das, was wir wollen?
Medieval!
Ja, Mann! Ach, es wäre so schön.
Wobei ich bin jetzt auch gerade konkret noch mal melancholisch geworden für das eine Total War, das hier im Westen eigentlich kaum jemand außer mir mochte, aber ich habe jetzt Dynasty Warriors für mich entdeckt, den neuesten Teil, und finde es herrlich, wenn auch bescheuert, aber herrlich. Und es hat mich wieder so traurig gemacht, dass Three Kingdoms so fallen gelassen wurde. Das war ja auch unglaublich erfolgreich, natürlich auch durch den chinesischen Markt, hat dann leider nicht so gute DLCs bekommen. Und dann gab es irgendwann mal so ein komisches, kryptisches Video, die Zukunft von Total War Three Kingdoms. Es gibt keine Zukunft, aber wir basteln an irgendwas, versprochen, das auch schon wieder ewig her, seitdem kein Update. Man muss dazu sagen, bei Total War hat sich auch inzwischen eine gewisse Hass-Community entwickelt, auch unter YouTubern. Und es gibt ständig Leaks zu Total War, wo du aber zum Teil nicht ganz durchstechen kannst, welche davon sind echt. Und wo, hart gesagt, denkt sich einfach gerade irgendjemand für Negativklicks was aus?
Ja.
Da will ich jetzt niemand Konkreten an den Pranger stellen, aber alle, die Total War intensiver verfolgen, werden wissen, es gab auch schon einige Leaks, wo dann die ganze Community großes Tamtam gemacht hat, die sich dann einfach als unwahr herausgestellt haben. Aber es gab auch andere, die sich als wahr herausgestellt haben. Unter anderem ist ja angeblich auch ein Warhammer 40k Total War von einer Weile schon geleakt. Andere Sachen, die geleakt sind, sind nie gekommen, ne? Kann man nicht sagen. Aber es ist gar nicht mehr so. Ja, Star Wars, und ich glaube, es ist leider auch geleakt, dass dieses neue Total War Three Kingdoms halt, daher kam ich drauf, eingestellt wurde.
Ah.
Aber du weißt leider inzwischen nicht mehr so, Teile davon werden stimmen, Teile nicht. Es gibt wohl bei Creative Assembly wirklich auch Leute, die gerne an gewisse YouTuber durchstechen. Das passiert wohl schon, weil einiges davon hat gestimmt. Aber es ist extrem schwer inzwischen die Zukunft dieser Serie vorauszusehen. Und ich glaube, auch ein Beispiel, wo wir Fans alle da hocken und nicht checken, was los ist. So, Leute, ihr wisst doch, dass ihr mit Medieval 3 einfach Geld drucken würdet. So, was hält euch denn jetzt auf?
Das werden sie
dann wahrscheinlich machen, total.
Wenn sie Alien Isolation 2 gemacht haben und sich das auch wieder nicht verkaufen lassen. Dann kommt Medieval 3.
Lass uns bitte nicht darüber reden. Ich meine, man muss auch fairerweise sagen, sie kommen jetzt natürlich auch einfach von einem hohen Plateau. Ne? Mit Total War Warhammer haben sie, finde ich, Leute wie mich, die Warhammer-Fans, so glücklich gemacht. Ich habe, glaube ich, Total War, Warhammer 1, 2 und 3 so lange gespielt wie kein anderes Total War-Teil vorher. Und dass sie das auch immer noch so gut weiterentwickelt haben, bis jetzt eben diese letzten DLCs kamen, über die wir nicht reden wollen. Dass sie das hingekriegt haben und auch diese Marke so gut umgesetzt haben, hat mir einfach das Herz sehr, sehr erwärmt. Und ich habe ihm gerne das ganze Geld in den Rachen geschoben für gute DLCs, ja. Die letzten waren jetzt keine guten DLCs, aber ich habe es super gerne gemacht. Und was ich nicht verstehe, ist, dass sie es dann nicht geschafft haben, diese Erfahrung und diesen Erfolg, den sie damit hatten, auf die anderen Total War-Teile zu übertragen. Wir hatten gerade Pharao das Thema. Ich habe es auch am Anfang gespielt und dachte, ach, ist eigentlich ganz cool, aber fühlt sich irgendwie nicht so durchdacht, nicht so tief an wie die anderen Total War-Teile. Und da frage ich mich schon, warum sie es nicht schaffen, das, was sie mit Total War Warhammer getan haben, die Tiefe, die Umsetzung, auf andere Total War-Teile zu übertragen. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Und ich hoffe, dass sie es mit Medieval wieder schaffen. Oder vielleicht auch mit einem Empire Total War. Da bin ich großer Fan von gewesen.
Ja.
Ich weiß. Nee, das ist, kommen wir denn jetzt hier mit dem Kram an?
Doch,
das
doch.
Das war auch im Chat auch schon gesehen.
Es ist nicht so schlecht, wie man denkt.
Ich fand es aber auch sehr Fans. Gut. Ich stehe allein hier, aber es ist doof.
Nein, Empire ist fantastisch. Ja. Also Empire war wirklich diese Schießpulver-Schlachten.
Das Hammer.
Sind perfekt für dieses Battle-System von Total War mit
ganz
den
genau,
Reihen, mit den Schützenreihen und so.
Ja. Wahnsinn. Und was eben nicht perfekt ist für dieses Spielsystem, ist, finde ich, Sachen wie Warhammer 40k oder Star Wars, weil da habe ich tatsächlich Angst davor, wenn es tatsächlich dazu kommen könnte, dass jetzt, keine Ahnung, Creative Assembly kündigt jetzt an, Total War Warhammer 40k, dann würde mir erstmal als großer Warhammer 40k-Fan das Herz aufgehen, weil ich dachte, geil, freue mich sehr drauf. Und dann würde ich aber ein ganz großes Fragezeichen sehen mit, aber wie wollen sie denn das Spielprinzip so gut umsetzen, dass es gut funktioniert? Ja. Und da hätte ich sehr große Bauchschmerzen mit, weil das aber eben eine ganz andere Art der Kriegsführung ist.
Okay,
andere
Art der Kriegsführung.
Ja. Genau, du hast halt nicht dieses Blöcke gegen Blöcke. Mhm. Das hast du natürlich bei Total War Warhammer beispielsweise teilweise auch nicht mehr gehabt. Du hast es ja auch so, sag mal, Kavallerieeinheiten oder Skirmish-Einheiten, die eben nicht so in einem Block stehen. Aber im Prinzip war es ja immer so dieses, ne, ich schmeiß jetzt hier einen Block Infanterie gegen einen anderen Block Infanterie und guck, wer am Ende noch steht. Und das ist bei so moderneren Settings hast du ja dieses Blockbilden gar nicht mehr. Dann ist es eher so auf einzelne Einheiten getrimmt. Dann musst du es eigentlich eher so machen, wie es ein Company of Heroes gemacht hat, dass du Trupps oder Dawn of War, dass du Trupps befehligst, die dann einzeln irgendwie hintergehen, dann ist es kein Total War mehr. Also da habe ich ein bisschen Angst vor, dass sie genau sowas ankündigen, weil dann würde ich mir sagen, ja, aber verhebt euch damit mal nicht, weil das ist nicht so einfach umzusetzen, wie man vielleicht im ersten Moment denkt.
Im Chat sagt gerade jemand, ein Total War Herr der Ringe oder Game of Thrones, das würde ich feiern. Würdest du das auch feiern, ein Herr der Ringe Total War, lieber Maurice?
Ja, lustigerweise habe ich damals mit einem Entwickler drüber geredet, der dann, glaube ich, Lead-Designer bei Three Kingdoms unter anderem wurde. Aber das war eine Preview von Warhammer 2 damals auf einem Skaven-Event, wo ich den genau das gefragt hat. Und der hat gesagt, dass Herr der Ringe spielerisch einfach, ich übertreibe jetzt, so hat er es nicht wortwörtlich gesagt, aber stinklangweilig ist neben Warhammer. Weil was ist denn Herr der Ringe spielmechanisch? Ist es Medieval mit im Grunde 8 Fantasy-Einheiten oder sowas. Du hast auf der ganzen Kampagnenkarte als Mordor 9 Flugeinheiten, nämlich die Nazgul. du hast einen Dämon. Dann hast du die freien Völker, die haben 2 bis 3 Zauberer, je nachdem, wie nett du es interpretierst, auf der ganzen Kampagnenkarte. Und alles andere ist weitgehend mittelalterliche Infanterie und Kavallerie. Also fand ich einen interessanten Punkt, aber verstehe ich irgendwo. Ne? Es hat gar nicht so viel an cooler Fantasy. Trotzdem fände ich es großartig. Also hey, ich stimme diesem Menschen nicht zu, aber ich verstehe, wo er herkommt.
Und dann geh doch bei Herr der Ringe ins erste Zeitalter. Ne, geh doch weg von Sauron hin zu Morgoth, zu den alten Kriegen der Elfen gegen das Böse, wo es dann irgendwie auch noch Balrogs gibt, wie Sand am Meer und so. Also da hast du doch, da geht was an. Ne? Geil, also ich bin aber trotzdem dagegen. Ich finde, die sollen in den Weltraum gehen. Also ja, erst Medieval 3, dann gerne Empire 2 und dann, also Warhammer 40k Total War, ja, es wäre ein komplett anderes Spiel, aber Ich kann mir Raumschlachten vorstellen mit diesem Seeschlachtsystem, was sie eh schon drin haben, so ein bisschen wie in Battlefield Gothic ja auch in dem Warhammer 40k Raumschlachtspiel. Und bei den Bodenkämpfen kriegen sie dann auch irgendwas hin. Das würde ich gerne sehen. Da wüsste ich gerne, was sie mit Total War da rausholen können.
Ihr habt es aber auch gerade schon gesagt, hier ein Total War Star Wars, ja, könnte man eventuell machen, aber vielleicht gibt es ja auch ein anderes Star Wars Echtzeit-Strategiespiel, das uns eventuell bald mal wieder ins Haus steht, weil es gab ja in der Vergangenheit durchaus einiges, was da gekommen ist. Petroglyph Games hat ja da ein paar Sachen mal gemacht. Wie sieht's denn da aus? Ist da eventuell irgendwas in der Mache, was ja von Interesse ist?
Das kommt. Es kommt ein Strategiespiel, wahrscheinlich ein Echtzeit-Strategiespiel im Star Wars-Universum. Man sagt immer von Respawn, aber Respawn ist in dem Sinne nur der interne Unterpublisher. Bei Electronic Arts entwickelt wird es von Bitreactor. Mhm. Das sind ehemalige Leute von Firaxis unter anderem, die an XCOM und Civilization gearbeitet haben. Und die machen ein Star Wars Strategiespiel. Und ich, also entweder wird es ein Echtzeitstrategiespiel oder es wird vielleicht so XCOM-artig, weil es nicht nur für PC entwickelt wird, sondern wohl auch für Konsolen, ne, wie man so gerüchteweise gesehen hat. Also vielleicht auch so ein Stormtrooper Battle Tactics Spiel oder sowas.
Das finde ich eigentlich ziemlich nice, muss ich sagen.
Vielleicht.
Das wäre ganz gut.
Mhm. Ja? Oder so ein Check the Lions mit irgendwie Rebellensöldnern oder sowas. Vielleicht
wird ein RTS.
Ja, vielleicht wird es. Aber ein RTS auf Konsole, also Halo Wars, war jetzt nicht das Geilste, was ich hier gespielt
habe. Naja, aber ich meine, es hat sich ja seitdem schon viel getan. Age of Mythology erschien gleichzeitig für Konsole.
Bestimmt.
Also, das muss man sich sagen. Strategiespiele haben schon mehr und mehr auf Konsole gedrängt in den letzten Jahren. Die verschiedensten Spiele, wo du nie gedacht hättest, dass es geht. Anno 1800 ist auf Konsole.
Stimmt.
Ich weiß nicht, wie Leute Anno 1800 mit einem Gamepad spielen, aber Leute tun es. Crusader Kings ist auf Konsole. Civilization 7 kommt am gleichen Tag für Konsolen raus, was auch neu ist. Also Strategiespiel-Publisher haben schon auch gesehen, wir müssen unseren Markt erweitern. Wir müssen einfach irgendwie Kontrollschemata finden, die für Konsole funktionieren. Auch schon von einer ganzen Weile, ich glaube, Calypso waren es doch, die alle ihre Aufbauspiele auch irgendwie, oder auch nicht nur auf, also ich war hier, Tropico kam doch für Konsole und Sudden Strike doch auch und so. Also den Trend gibt es ja schon länger, dass man versucht, den Markt maximal auszureizen.
Ja, aber gerade, also ich meine, Age of Mythology ist ein gutes Beispiel für ein Spiel, bei dem es vielleicht geklappt hat, aber wenn ich an Halo Wars zurückdenke, denke ich immer, ja, das war halt dann auch schon sehr vereinfacht, was strategischen Anspruch anging. Was ich mir wünschen würde, wäre sehr simpel, aber das werden sie nicht machen, das ist ein neues Empire at War. Das war das Spiel, was Petroglyph gemacht hat, die das dann auch
so
Conquer Remasters gemacht haben, wo viele ehemalige Leute von Westwood arbeiten und Empire at War, das ist 2006 erschienen, das sind jetzt fast 19 Jahre, ist dieses Spiel alt, bekommt immer noch Updates, so Maintenance-Patches nennen die das, und hat halt eine ultraaktive Modding-Community, weil dieser Spielansatz immer noch einzigartig ist, dass du halt die Star-Wars-Galaxis hast, du hast dann Planeten, die du ausbaust mit Gebäuden, wo du Einheiten rekrutierst und dann schickst du halt Raumschiffe und Bodentruppen zu anderen Planeten, schlägst dort Raumschlachten, machst dann eine Bodeninvasion, hast dann so eine Strategie, so eine Schlacht am Boden halt, einfach eine Echtzeitstrategie-Schlacht und diese Mischung, das will ich einfach nur wieder haben mit mehr Einheiten, mehr Grafik, mehr Klonkriegen vielleicht noch drin am Anfang.
Oh. Ich glaube, das ist ja, woran alle denken, wenn man hört, jemand macht ein neues Star Wars Strategiespiel. Das verbinden wir einfach mit Empire at War inzwischen. Aber ich habe den Gedanken witzigerweise noch gar nicht gehabt, bevor ihr ihn jetzt angesprochen habt. RTS ist halt einfach nicht mehr das markträchtige Genre, das es mal war.
Ja, eben, meine ich.
Das ist eigentlich viel wahrscheinlicher, es ist irgendeine Form von Taktik oder vielleicht sogar eher Grand Strategy in irgendeiner Form, weil das ist ja eigentlich das Strategiegenre, das noch am besten läuft. Civilization, Paradox-Spiele, dass es eher irgend sowas ist.
Mhm. Aber ich sag mal so, ne, wenn Star Wars drin ist, dann ist natürlich auch Disney immer involviert und dann weiß man natürlich nicht, wie viel die für so eine Lizenz haben wollen für so ein Spiel.
Ja.
Letzten Endes muss es sich natürlich auch einspielen und ich glaube, da wird RTS am ehesten noch die Sachen einspielen. Nur sie gehen halt wirklich komplett auf so eine Retro-Schiene, dass sie wirklich, ne, wie Michael gerade schon gesagt hat, dass sie genau die Leute ansprechen, die eben Empire at War damals gespielt haben und dass sie die abgreifen wollen, weil ansonsten sehe ich nicht, dass das irgendwie kommerziell sich so wirklich durchziehen würde, weil auch sowas wie ein XCOM, sag ich mal, ne? Das sind zwar auch für uns, sag ich mal, erfolgreiche Spiele, aber es sind ja auch keine Spiele, die richtig viel Geld eingebracht haben, ne? Deswegen, ich bin mir da gerade sehr unsicher, wie sie das dann eigentlich umsetzen wollen. Vielleicht wird es auch einfach eine Mischung aus all dem in irgendeiner Form. Ich hoffe natürlich, dass es ein Empire at War wird, weil es wäre so einfach. Ja. Es wäre so einfach. Es ist eigentlich schon alles da. Das ist wieder das, was wir vorhin hatten. Warum nehmen sie nicht einfach das, was es schon gibt und machen es einfach in geil, in neu? Ne? Ich meine, Empire at War hatte, finde ich, immer noch die besten Echtzeit-Raumschiffkämpfe der Spielegeschichte. Neben Homeworld, okay.
Neben gut. Homeworld, eben.
Aber ich meine, es sah damals schon so cineastisch aus und war einfach trotzdem so tief, was die einzelnen Systeme angeht.
Aber ich glaube, das ist auch warum? Einfach dann, weil ne, wir sehen das und wir sehen, wie gut Empire at War ist. Du brauchst dann aber trotzdem einen fähigen Entwickler, der sowas dann ordentlich balancen kann und hinbekommen kann. Und dann wird wahrscheinlich irgendjemand bei EA im Hinterzimmerchen sitzen und sagen, Kosten-Nutzen-Rechnung, ja, da kommt man nicht gerade mit so einer großen, dicken, schwarzen Zahl am Ende bei rum. Dann werden wir es halt einfach sein lassen, vor allen Dingen, wenn da noch irgendwie Disney involviert ist, wo man dann eben auch schauen muss, wegen der Lizenz, wie funktioniert das, das sind die Kommunikationswege dann alles länger, was heißt, die Entwicklung wird länger dauern. Also kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch ein Grund ist, aber andererseits, vielleicht ist es auch just EA doing EA things. Ja.
Also am Ende, das, was mich nicht an ein Empire at War 2 glauben lässt, ist, dass Petroglyph ja selber schon gesagt hat, sie haben angeboten, eines zu entwickeln. Ne? Petroglyph selbst ist an EA herangetreten und hat gesagt, lass uns doch ein Empire at War 2 machen. Und EA hat gesagt, nope, wollen wir nicht. Warum denn nicht?
Aber ne? to be fair, ich bin immer auf der Seite eigentlich des Entwicklers gegen den bösen Publisher und auf der Seite des Underdogs und auf der Seite der alten nostalgischen Marken. Aber bei aller Liebe für den großen Namen, der noch hinter dem Studio steht, Petroglyph hat jetzt leider schon mehrfach bewiesen, dass sie es nicht mehr so drauf haben, wie als zu den Zeiten, als die Leute dort noch an Command & Conquer gearbeitet haben. Das ist hart, aber muss man einfach leider so sagen, Grey Goo war ein stinklangweiliges RTS. Also bemerkenswert fade dafür, was da für Leute dahinter stecken. Ich habe leider das Gefühl bei Petroglyph, jedes neue Spiel wird schlechter und weniger erfolgreicher als das davor. Dann wird das nächste mit noch weniger Budget entwickelt. Und jetzt sind wir halt irgendwie bei 8-Bit-Armies oder wie sie es nennen. Sie haben das Command Conquer 1 Remake gut gemacht. Aber sonst, also ich bin ehrlich, ich würde, wenn Petroglyph zu mir kommt und sagt, gib uns das Geld für die Star Wars Lizenz und wir machen dir ein geiles Spiel, würde ich ihnen auch nicht mehr glauben heutzutage. Es tut mir leid, das so hart sagen zu müssen, weil ich bin ein Freund von Studios, die alte RTS wieder aufleben lassen. Aber wir hatten das Thema vorhin auch, na, auch sowas zum Beispiel wie Ex-Blizzard-Leute machen den wahren StarCraft-Erben. Ja, schaut euch an, wie es geworden ist. Ich vergesse gerade sogar den Namen des Spiels. Ihr wisst, welches ich meine.
Stormgate.
Ja. Wo sie in Investorenmaterialien noch gesagt haben, wir rechnen damit, irgendwie in einem Jahr so die Hälfte der StarCraft-Spielerbasis zu haben nach Early Access. Und deswegen ist unsere Firma 25 Millionen wert. leider nicht. Und deswegen ist auch nicht alles, wo hier arbeitet jemand, der früher an diesem Spiel mitgearbeitet hat, in der Lage, das nochmal abzuliefern.
Ja, fair enough, das stimmt auf jeden Fall. Ne? Und auch bei Petroglyph musst du ja sagen, Grey Goo, weiß ich nicht, mit welchem Budget sie das entwickelt haben. Ne? Weiß nicht, ob da einer die Ersparnisse von Oma nochmal zusammengekratzt hat oder so.
Ich glaube, so das hatte halt sogar ein bisschen Budget, weil das hatte so Rendersequenzen, die gar nicht so schlecht waren und so. Ja. Also das ist ein bisschen die Tragödie von Petroglyph schon auch. Am Anfang haben die schon noch Budget gekriegt und durchaus ja auch Spiele gemacht, die ein paar coole Ideen hatten. Zum Beispiel Universe at War war doch, oder wie hieß das, mit diesen recht asymmetrischen Fraktionen, mit diesem Warcamp. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, so am Anfang hatten die noch genug Ressourcen, um coole Sachen zu machen, die dann trotzdem nicht erfolgreich waren, vielleicht weil sie zu originell waren oder weil RTS einfach so tot war zu dem Zeitpunkt. Und dann ist jedes neue Spiel ein Schritt abwärts gewesen. Und aus diesem Zyklus kommen sie nicht wieder raus, ist mein Eindruck. Ist nicht so, dass da niemand arbeitet, der was kann, aber die Spiele werden eher schlechter als besser. Deswegen weiß ich auch nicht, wie viel ich jetzt dem Studio noch an Budget geben würde für ein fettes StarCraft RTS mit Lizenz.
Ja, schauen wir mal.
Ja, das ist richtig. Deswegen, sorry. Und ich meine, wir sind ja auch ne, bei Respawn, wir haben gerade mit Jedi Fallen Order natürlich da einfach auch eine Marke etabliert, die sehr, sehr gut funktioniert aus dem Star-Wars-Universum und die auch zu Recht sehr, sehr gut angenommen wird. Wäre natürlich auch interessant, ob sie da irgendwie was anbringt, was wieder mehr so in diese Richtung XCOM vielleicht passen würde. Ne? Irgendwie was, was in der gleichen Zeitlinie spielt, irgendwie leicht damit verknüpft ist. Oder wir haben auch solche Star-Wars-Serien natürlich wie The Bad Batch oder so, wo ja. Die natürlich auch so ne, kleinere Truppenteile in einem größeren Universum sich angucken. Also da würde dann wahrscheinlich eher wieder dieses XCOM-artiger zu passen. Und
das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, einfach aus dem Grund, weil du mit einem Echtzeitstrategie-Genre auf Konsolen schwieriger Leute erreichst, als wenn du so ein XCOM-rundenbasiertes hast, wo du, glaube ich, eher noch einen Markt oder eine Zielgruppe hast auf den Konsolen und damit eben dann auch mehr Geld reinspielen kannst einfach. Ne? Und letztendlich ist das, was für viele Publisher zählt, es muss Geld in die Kassen fließen.
Ja, und es ist ja wahrscheinlich auch mit einem kleineren Budget entwickelt, dieses Star-Wars-Strategiespiel. Ja. Weil was sie Respawn selbst ja eingestellt haben, war der Star-Wars-Shooter, den die ja noch machen wollten, ein Ego-Shooter im Star Wars-Universum, wo wir alle schon so, wird es ein neues Jedi Knight oder wird es ein neues irgendwie, oder wird es irgendwie ein Mandalorian-Shooter oder sowas? Und dann wird es eingestellt, weil das halt wahrscheinlich das
wäre so schön gewesen.
Ja, ich hätte mich auch, also ich, aber was will man machen? Und ich glaube, dieses, weil es eben auch von Bitreactor kommt, ist ja in dem Sinne ein Indie-Studio, wahrscheinlich jetzt auch kein Big-Budget-Title für Electronic Arts. Ja.
Mal gucken. Und ich finde, was man da auch noch zumindest kurz thematisieren muss, ist der Zustand der Marke Star Wars im Allgemeinen. Also
absolut.
Ich glaube, dass also
die Leute sind immer noch ein
Es ist immer noch ein Popkultur-Titan, logisch, aber es gab eine Zeit, wo man dich ausgelacht hätte, wenn man gesagt hätte, wisst ihr, was einer der größten Flops eines der anstehenden Gaming-Jahre werden wird? Ein Open-World Star Wars Spiel von Ubisoft.
Ja.
Also, hä, was? Das ist doch so die safeste of the safe bets, die man auf dieser Welt machen kann. Und seitdem sind natürlich beide Marken nach unten gegangen, Ubisoft und Star Wars, aber halt Star Wars auch. Und das kommt noch dazu.
Ja. Aber lasst uns mal von den entfernten, weit, weit entfernten Galaxien wieder auf den Boden der mittelalterlichen Tatsachen zurückkommen. Und zwar
mit Stronghold. Ja, endlich.
Stronghold.
Sci-Fi-Schwachsinn hier.
Ich merke schon, Maurice, ey, wie dir das zuwiderläuft. Und zwar Stronghold. Wie sieht's denn da aus? Da ist ja auch schon, ne? Irgendwas ist doch da in der Mache, oder?
Ja, jetzt sogar gerade mehrere Sachen. Die größte Überraschung ever nicht war, dass nach der Stronghold Definitive Edition auch noch eine Crusader Definitive Edition kommt. Feier ich sehr. Man muss da ganz klar sagen, diese Definitive Editions, die sind jetzt nicht revolutionär. Die machen nicht so viel, wie Age of Empires macht, zum Beispiel. Aber es ist einfach so, die alten Strongholds irgendwie in Auflösungen, die auf moderne Rechner optimiert sind, jetzt wieder gescheit spielbar, ohne dass das Zoom-Level komplett lächerlich ist und so. Und ja auch zu recht fairen kleinen Preisen. Ich finde das total großartig. Ich liebe das, dass sie die alten Stronghold-Teile so weiter pflegen. Also ich finde es schön, wenn solche Klassiker gut spielbar bleiben. Es gibt halt noch das ominöse, mysteriöse neue Stronghold in Unreal Engine 5, über das wir, korrigiert mich, lieber Chat oder ihr, wenn ich falsch liege, noch gar nichts wissen eigentlich aktuell.
Nee.
Außer, dass es irgendwie kommt. Und man muss leider sagen, man hat es irgendwie verloren, sich über ein neues Stronghold zu freuen. Ja. Ich bin da eher im Modus, okay.
Ja.
Also, ich glaube, Stronghold wird bei mir eine Marke sein. Egal wie scheiße das letzte war, ich werde nie aufhören, mir ein neues Stronghold zumindest anzuschauen, in der Hoffnung, es wird wieder geil, weil es einfach Stronghold ist und weil es ja wirklich, ich meine, wo kriege ich das denn sonst? Wo baue ich denn sonst Burgen und hab coole Belagerungen? Das ist ja, nichts sonst liefert das, was Stronghold dir liefert, aber freuen tut man sich auch nicht mehr wirklich drauf.
Ja, das ist das Jack the Lions der Burgenbauspiele. Dieses, wo du auch jahrelang gesagt hast, hey, guck mal ein neues Jack the Lions.
Nein,
guck's dir mal an, oh Gott, was ist das? Oh Gott, bitte tut es weg. Und dann aber kam doch wieder eins, was Geiles mit Jack the Lions 3.
Ja.
Vielleicht. Ne? Vielleicht ist jetzt Zeit. Ich bin auch sehr skeptisch bei Firefly, aber beim Entwicklerteam, aber vielleicht. Wir haben ja bei Stronghold ist ja die Serie, wo wir jahrelang gesagt haben, auch ein bisschen scherzhaft, einfach, hör doch auf mit 3D-Grafik, macht's einfach wieder damals mit schön 2D-Pixel-Grafik, das könnt ihr wenigstens. Und dann läuft's vielleicht auch mal von Release an, ohne dass es erst jahrelang gepatcht werden muss. Ja, das ist ein bisschen überspitzt, weil es sollte schon natürlich auch gut aussehen. Und wenn sie es in der Unreal Engine 5 jetzt dann machen, wenn das wirklich stimmt, dann wird das natürlich auch ein 3D-Ding und hoffentlich cool. Aber ja, also anschauen auf jeden Fall. Aber wer weiß, wie gut es wird.
Wer über die Jahre natürlich auch immer wieder geglänzt hat im Strategiebereich, ist ja ganz klar, ist Paradox Interactive. Oh. Und da kommen wir zu dem Thema, was du auch groß dich vorbereitet hast, Europa Universalis 5.
Ja, ja. Ich würde jetzt einfach mal kurz was vorlesen, ihr könnt euch ja was zu trinken holen gehen.
Ja.
Nein, Quatsch, Spaß. Ich bin ein bisschen in...
Ich habe ja was zu trinken.
Oder mach einen kleinen Spaziergang, vielleicht muss der Hund ja raus oder so.
Ja.
Ich bin tatsächlich ein bisschen in das Rabbit Hole abgerutscht, als ich gucken wollte, wie geht's dann Europa Universalis 5 so einem Spiel, das noch nicht mal angekündigt ist. Bisher gibt es von Paradox kein Wort dazu, dass sie Europa Universalis 5 machen. Es gibt nur das geheimnisvolle Project Caesar, was entsteht bei Studio Tinto in Spanien, wo Johan Andersen arbeitet, der Architekt von Europa Universalis. Ne? Recht deutlicher Hinweis. Und zu diesem Spiel werden seit einem knappen Jahr regelmäßig Entwicklertagebücher veröffentlicht, die halt Europa Universalis 5 sind.
Okay.
Es ist Europa Universalis.
Das ist halt so geil. Die zeigen doch sogar Screenshots, ne?
Ja, Screenshots. Es gibt alles. Tonnen von Material, Infos zu Gameplay-Mechaniken. Das ist das unangekündigte Spiel, über das wir am meisten wissen in der kompletten
Spielgeschichte.
Ja. Also, und auch wenn du dir diese Mechaniken und diese Entwicklertagebücher durchliest, ja, das habe ich gemacht mit allen, siehst du halt, das ist im Prinzip Europa Universalis 4 mit hier und da ein bisschen erweiterten Mechaniken, einer noch detaillierteren Karte, die jetzt in noch kleinere Bereiche unterteilt ist, wo so der kleinste Bezirk ist ein Ort, also eine Stadt zum Beispiel, Mainz oder sowas, was verwaltet werden möchte. Und dann gibt's halt größere Regionen und Märkte, auf denen Handel betrieben wird und Kontinente und so weiter. Also es ist ja ein globales Strategiespiel, was einfach die komplette Welt umfasst. Und wenn man diesen Entwicklertagebüchern folgt, hat auch jeder Teil der Welt eigene Mechaniken, was sie in Europa Universalis 4 ja bis zum Irrsinn ausgebaut haben mit DLCs für Indien, Japan, China und die dortigen Regierungs- und Kasten- und sonst was Systeme. Vieles davon könnte jetzt dann schon seinen Weg finden von Anfang an in Europa Universalis 5 oder wie es auch immer dann heißen wird, ne, Project Caesar. Ist auf jeden Fall halt wieder ein Komplexitätsmonster par excellence, glaube ich, was uns da erwartet. Recht nischig, muss man sagen. Ne? Das ist kein Spiel für alle. Wenn man sich auch die Spielerzahlen anguckt von diesen Paradox-Titeln, dann ist halt das Spiel, mit dem sie die Masse erreichen, in Hearts of Iron, weil es Zweiter Weltkrieg ist, relativ zugängliches Setting, da weiß man ungefähr, wer gegen wen, mit welchen Waffen und so. Das hier ist, wenn du in Europa Universalis 4 heute reingehst, denkst du, warum habe ich die Excel-Tabelle aufgemacht?
Ja.
Ich wollte ein Spiel starten oder so. Was auch die eine Sache wäre, bei der ich hoffe, dass sie in Europa Universalis 5 den Schritt gehen, den sie auch mit Crusader Kings gegangen sind und halt gescheite Hilfstexte einbauen, kontextsensitive Hilfsmenüs, die auch einem Zivil übrigens gut täten, die sie nicht hat.
Absolut.
Ne? Also alles, was dir den Einstieg erleichtert. Beste Neuerung fand ich damals in Crusader Kings, dass dieses Issue-Menü, dieses, ne, hier sind die Probleme, um die du dich kümmern solltest. Hier ist ein Thron irgendwie unbesetzt. Hier ist irgendwie ein Amt unbesetzt, das dich halt so hinweist auf wirklich wichtige Entscheidungen, die du jetzt treffen solltest, dass du halt nicht so komplett vor diesem Wust an Optionen und Möglichkeiten stehst und gar nicht weiter weißt. Und ich weiß nicht, ob es dieses Jahr kommt. Vielleicht schon. Jetzt sollten sie es erstmal ankündigen. Vielleicht mal
irgendwann. Ja, wäre vielleicht mal wichtig. Wäre
mal gut dann irgendwann. aber ich freue mich darauf. Ich werde einfach wieder das Großherzogtum Baden übernehmen und anführen und das Heilige Römische Reich vereinigen unter badischer Fahne.
Oh Gott.
Das ist mein Plan. Den habe ich bis jetzt in jedem Europa Universalis umgesetzt und es wird wieder so sein.
Michael Graf, FC Bayern-Fan. Ja, bin ich sehr gespannt. Also ich tue mir hier wahnsinnig schwer. Ich hab's mal probiert, aber für mich ist das einfach zu komplex. Aber ja, wie du sagst, es hat halt seine Nische gefunden und ist darin eben sehr erfolgreich, weil es gibt halt einfach Leute, die wollen da so tief darin absteigen und die wollen eben dieses Management und diese Kleinteiligkeit und diese ganzen Bezirke. Ich meine, was wir da gesehen haben, diesen bunten Fleckenteppich an Ländereien, hat definitiv seine Fans.
Hey, das ist halt so faszinierend, ne? Weil du, also auch, du kannst ja mit jedem Land spielen, mit jeder Nation auf dieser Karte. Und da sind ja Hunderte.
Ja.
Und wie gesagt, wenn die dann alle auch noch Spielmechaniken haben, so, oder nicht jedes davon hat natürlich individuelle Mechaniken, manche aber doch. Wenn dann die Republik Florenz hat dann ihr eigenes Regierungssystem mit eigenen Eigenheiten. Und dann hast du afrikanische Königreiche, nordamerikanische Ureinwohner, in Indien da die Reiche, die da entstehen, in China natürlich die Yuan-Dynastie, in Japan die Shogunate und so. Also da explodiert dir der Kopf mit allem, was du machen kannst. Das ist auch eines dieser Spiele, wenn du da mal richtig drin steckst, brauchst du nichts anderes mehr.
Ja.
Und weil es halt auch so viel Vielfalt bietet.
Im Chat wurde gerade eben noch Anno erwähnt. Und Anno ist natürlich auch eine Sache, über die wir vielleicht auch noch schnell reden sollten.
Bitte.
Da müssen wir einfach so ein bisschen auch noch drüber reden. Denn in Anbetracht dessen, dass Ubisoft so ein paar Gurken jetzt abgeliefert hat, ist man da mit Anno eventuell im Zugzwang und muss da schnell etwas bringen, statt gut etwas bringen?
Nein, bitte nicht. Da muss ich direkt meine Lanze brechen, weil tatsächlich ist die Anno-Serie und gerade Anno 1800, glaube ich, das perfekte Beispiel dafür, dass Ubisoft es doch noch irgendwie kann. Weil Anno 1800 hat mich so weggeblasen, von Anfang bis zum Ende. Mhm. Und das, was ich jetzt schon zu Anno 117 gesehen habe, sieht ebenfalls richtig gut aus. Ich habe noch nicht viel gesehen, fairerweise. Also ich hatte eine Präsentation auf der Gamescom, wo ich mich so ein bisschen, das war auch wirklich nur so, hat so ein paar Stills gesehen und so weiter. Ne? Man hat so ein bisschen die Idee der Entwickler präsentiert bekommen, wie denn das Spiel funktionieren soll. Das fand ich alles schon sehr, sehr gut. Ich fand auch das Setting mit diesem römischen Setting, was aber nicht nur sich auf Rom beschränkt, sondern auch auf seine, ich sag mal, Kolonien, auf die Außenbezirke des Römischen Reiches, finde ich wahnsinnig interessant, weil es auch eine spannende Zeit einfach ist. Und wenn sie das schaffen, das so gut umzusetzen wie bei Anno 1800, bin ich sofort dabei. Es wird, glaube ich, schwierig, weil Anno 1800 einfach so ein Brett geworden ist. Natürlich auch durch die hervorragende DLC-Politik, die sie da einfach hatten, und durch die ständigen Erweiterungen, die sie mitgebracht haben. Dass es natürlich schwer wird, da anzuknüpfen und dieses riesige Gewicht irgendwie einholen zu können. Aber ich habe höchstes Vertrauen. Allerdings, wir haben es jetzt ja gerade gehört, es wird jetzt natürlich auch wieder bei Ubisoft eingespart. Personal wird entlassen. Und das lässt mich natürlich wieder aufhorchen und so ein bisschen einen flauen Magen hinterlassen, dass vielleicht jetzt wieder zu Lasten der guten Anno-Serie irgendwie Ubisoft als Ganzes mit gesund gespart werden soll. Und das wird hoffentlich Anno 117 nicht zum Schlechteren gereichen. Aber man weiß bei Ubisoft ja nie.
Ich glaube, der große Vorteil von Anno in dem Fall ist, dass es dann doch im Gesamtschema zu egal ist für Ubisoft. Weil Anno ist zwar eine erfolgreiche Serie, die auch Geld bringt, aber das Schicksal von Ubisoft hängt an Assassin's Creed. Anno ist schlichtweg nicht groß genug, um jetzt zu entscheiden, ob Ubisoft untergeht oder nicht. Und das ist auch schade. Ich finde, Anno hätte mehr verdient. Und offensichtlich haben sie ja auch Bestrebungen, das siehst du, wenn sie so über Branding und sowas reden, es internationaler zu machen mit diesem Teil. Und wir müssen alle hoffen, dass das positive Gameplay-Implikationen hat und nicht irgendwie zu sehr Vereinfachungen. Aber ich finde, Anno 1800 kannst du wieder ein bisschen vereinfachen. Das ist immer noch ein geiles Aufbauspiel. Also da geht schon was, wenn man möchte. Aber ich glaube, der größere Druck wird gerade den Assassin's Creed-Leuten gemacht und nicht den Anno-Leuten. Ehrlicherweise weiß ich nicht, wie direkt die Anno-Leute von Ubisoft aus dem Pariser Hauptquartier Weisungen bekommen. Unabhängig davon muss man sagen, das hat seit einer ganzen Weile gut funktioniert. Nicht jedes Anno war mein persönlicher Geschmack. Zukunft mag ich einfach nicht so in Aufbauspielen. Aber es waren alles objektiv gute Spiele. Und Anno 1800 ist wahrscheinlich nach vielen objektiven Metriken das beste Aufbauspiel, das es je gab. Also bin ich da erstmal optimistisch. Das eine Negativszenario, das ich sehe, ist, was Steffen ein bisschen angedeutet hat, dass Anno einfach so Kollateralschaden wird im Sinne von Assassin's Creed Shadows floppt und Ubisoft entscheidet, wir müssen jetzt leider pauschal bei allen Studios 15% Mitarbeiterkosten kürzen oder sowas. Unabhängig davon, was da passiert, weil die ganze Firma jetzt hart sparen muss. Und dass dann irgendwie doch Anno ins Kreuzfeuer gerät. Aber ich glaube, sonst hat Anno wirklich den Vorteil, dass es gerade nicht so das Hauptding ist bei Ubisoft. Gleichermaßen, es gab diesen Investoren-Call mit Eve, nachdem sie angekündigt haben, dass Assassin's Creed nochmal verschoben wird. Und da wurde auch gefragt, wie viele große Releases haben sie denn fürs nächste Finanzjahr? Und das war mehr oder weniger, also Assassin's Creed Shadows wird ja noch weiter Geld einspielen, weil es kurz davor kommt. Dann haben wir ein Rainbow Six Mobile-Spiel und wir haben Anno. Das heißt, das ist so die ganze Ubisoft-Slate im größeren Bereich fürs nächste Finanzjahr. Und was das angeht, ne, kann man sich dann schon wiederum vielleicht Sorgen machen. Mhm. Ich bin da wirklich leider, also vielleicht werde ich Lügen gestraft, das heißt Lügen, es geht ja um eine Einschätzung, aber den Anno-Entwicklern gebe ich sehr viel Vertrauensvorschuss, weil sie einfach wirklich sehr viel abgeliefert haben in der Vergangenheit. Deswegen will ich da nicht zu sehr unken und ich freue mich sehr drauf und ich hoffe, es wird geil. Aber es ist leider Ubisoft, ne, da kann gerade alles passieren, so blöd es klingt. Ne? Das ist eine Aussage, ja, super Experte hier, Maurice, danke. Aber ist halt so, wir reden nach Assassin's Creed Shadows nochmal, ist, glaube ich, die Antwort hierauf.
Ja. Ich glaube, das stimmt total, da hängt einfach sehr viel daran. Und ja, im Großen und Ganzen von Ubisoft spielt Anno da finanziell, glaube ich, auch eher eine kleinere Rolle. Das ist nicht das, was Ubisoft mit wie viele Mitarbeiter sind es um die 20.000 rettet, sondern das ist eben ein Assassin's Creed und ob das sich eben gut verkauft. Aber es kann natürlich trotzdem eben alles Auswirkungen dann haben, was innerhalb von Ubisoft passiert, auf ein Anno, was natürlich auch in die negative Richtung gehen kann.
Naja gut, eine der Möglichkeiten, wie es mit Ubisoft weitergeht, außer dass sie übernommen werden von so jemandem wie Tencent, ist ja, dass sie zerschlagen werden, ne? Dass halt Ubisoft alles verkauft, was noch zu versilbern ist, sozusagen. Und Ubisoft Mainz, also das Kernentwicklerteam von Anno, ist Tafelsilber. Also die könnte man als Studio aus Ubisoft herauslösen, jemand anderem geben, der hoffentlich vernünftig ist und sie so weitermachen lässt, wie sie es bisher gemacht haben. Und es würde trotzdem weiterhin ein geiles Anno entstehen. Ja. Also es muss nicht alles schlecht sein, was in irgendeiner Zukunft liegt, ohne Ubisoft oder mit oder wie auch immer, was da passiert. Also ne, einfach hier, wer Geld hat und nicht Embracer ist, kauft Ubisoft Mainz, wenn es Ubisoft vielleicht
nicht gibt. Manchmal wünschte ich mir, ich wäre diese Art von, weißt du, wenn ich so ein sinnloser Milliardär wäre, der einfach mehr Geld hat als auf dieser Welt jemals nötig ist für irgendwas, dann würde ich glaube ich Spielemäzen werden.
Ja.
Und dann wäre ich halt auch, weißt du, nach dem neuen Siedler wäre ich zu Volker Werdig gegangen und gesagt so, ey Volker, was brauchst du? Ich verscherbel 3 meiner Yachten und dann finanzieren wir nächstes Aufbauspiel damit. Und das würde ich den anderen Leuten auch gönnen, weißt du, dass irgend so jemand ankommt. Aber realistischer gesprochen, ich glaube, du hast absolut recht. Anno wird irgendwie schon seinen Weg finden, weil das ist ein für sich erfolgreiches Studio, das sich immer wieder bewiesen hat, dass selbst wenn, ne, wenn Ubisoft sich schwer tut, es wird da Interessenten geben. Es ist aktuell natürlich, der Gaming-Markt ist nicht unbedingt ein Markt, wo alle so viel Bock auf Kaufen haben, weil alle eher sparen. Aber wer weiß, ne, lass es ein Paradox sein oder sonst was. Das ist eine andere Situation, als zum Beispiel jetzt bei Piranha Bytes war, wo halt leider die letzten Spiele auch alle nicht so gut gelaufen sind, dass es ein attraktives Kaufobjekt wäre. Aber die Anno-Marke plus das Anno-Studio, man hat ja durchaus gesehen, mit zum Beispiel Manalords, dass du sehr wohl auch mit Aufbauspielen internationale Überraschungshits landen kannst.
Absolut.
Und wenn nach Manalords sich irgendein Publisher denkt, oh, in den Markt will ich vielleicht auch gerne einsteigen, und dann hört er, oh, die Anno-Leute stehen zum Verkauf, ne, das ist vielleicht optimistisch, aber ich würde vermuten, so Anno findet schon irgendwie seinen Weg. Es sei denn halt, Ubisoft sagt wirklich, wir verkaufen nicht, aber weil wir wollen, ne, wir sind in dieser blödstmöglichen Lage, wir brauchen all unsere Assets, um zu überleben, aber wir haben für keins davon genug Geld. Und das ist so der Worst Case, der halt, finde ich, aber schon passieren kann, ne? Je nachdem.
Aber selbst wenn, und ich wünsche es mir nicht, und ich finde die Ideen jetzt auch, die sie für Anno 117 schon angedeutet haben, ne, mit diesem Kulturwechsel, dass wenn du die Kelten irgendwie eroberst oder mit in deinem römischen Reich da hast, so entscheiden kannst, entwickelst du die weiter als Kelten oder romanisierst du sie, dann gibt's unterschiedliche Wirtschaftszweige, Warenketten. Klingt cool, möchte ich sehen, klingt komplex. Vielleicht kommt das Landmilitär zurück in Anno 117. Ich werde richtig wuschig, ne, wenn ich das höre. Also das erste Mal seit Anno 1404, wo wir wieder Landschlachten hätten, die ja auch wunderbar passen, ne, beim Römischen
Reich. Also ich finde, es muss eigentlich, also, ich muss ehrlich sagen, ich wäre enttäuscht, wenn du in einem Römer-Anno keine Legionen befehlst.
100%. So, aber was ich aber eigentlich sagen möchte, all das wünsche ich mir sehr und ich freue mich riesig drauf, Anno 117 zu spielen, aber wir leben in einer Zeit, in der selbst, wenn Anno zugrunde gehen würde, ich sagen würde, schade, aber es gibt inzwischen auch andere, die bewiesen haben, dass sie es können, was Aufbauspiele angeht. Ne? Mhm. Sei es sowas wie in Manor Lords. Ich meine, das macht ein einzelner Mensch mit Unterstützung in verschiedenen Bereichen, aber Alter, ja, was daraus geworden ist inzwischen, auch noch mit diesem Kampfsystem, was drinsteckt und sowas, Wahnsinn. Sei es ein Foundation, was heute, wo wir das hier aufnehmen, in den 1.0er-Release gegangen ist und was ich jetzt rauf und runter gespielt habe, ist auch so ein Mittelalter-Aufbauspiel, ein bisschen wie Siedler, wo man halt so ein Städtchen baut und was ich sehr liebe, weil es wenig Druck entfacht, ist mehr cozy, ne? Du baust da so ein bisschen vor dich hin und es belohnt sogar schön bauen und Dekoration, weil du damit Prestige sammelst.
Genau dein Ding.
Genau mein Ding, wie in City Skylines, einfach stundenlang da zu sitzen und eine Kirche dekorieren mit irgendwie da noch ein paar Grabsteinchen und da noch ein Schreinchen an die Wand und da tun wir noch ein Kreuz auf die Zinne und so und damit bekommst du sogar noch Punkte, mit denen man dann irgendwie neue Gebäudetypen freischaltet. Also es gibt so viel Vielfalt, das ist vielleicht jetzt langsam unser Fazit, was diesen Talk angeht, oder zumindest mein Fazit. Es gibt so viel Vielfalt, so viele spannende Projekte, so viele spannende Entwicklerteams in diesem Genre, dass ich schon sagen würde, wir leben in einem bisschen einem goldenen Zeitalter. Die Spiele sind vielleicht nicht mehr alle AAA und mit riesigen Budgets produziert.
Nicht mehr also, die Blockbuster, die diese gigantischen Wellen schlagen. Genau.
Also so dieses Riesenspiel, wie es in StarCraft 2 war, sowas werden wir in der Echtzeitstrategie, glaube ich, nicht mehr sehen. Ne? Einfach weil da so viel Geld reingesteckt wurde, aber in diesen Nischen kann man sich immer noch ganz wunderbar einnisten.
Ich sehe es als ein silbernes Zeitalter, vielleicht.
Das ist auch gut.
Wie du sagst.
Das ist nicht gut,
ja. Es ist nicht mehr ganz so, ne? Es hat nicht mehr vielleicht ganz die Höhen, die das Genre mal hatte, aber ich muss auch sagen, als jemand, jetzt auch mal ganz pragmatisch gesprochen, der einen Großteil seines Lebensunterhalts damit verdient, Strategiespiele zu spielen und darüber zu berichten. Es ist eine ziemlich geile Zeit, alles in allem. Also wir haben eine so schöne Vielfalt an coolen Projekten, jedweder Couleur, Klassiker, neue Sachen, die an Klassiker erinnern, alles dazwischen. Es gibt immer wieder Flops, es gibt immer wieder Sachen, die man kritisch beäugen muss, aber es ist, ich hatte so viel Spaß mit so vielen Strategiespielen letztes Jahr. Wir hatten Manor Lords, Age of Mythology im gleichen Jahr, ne, solche Geschichten. Es ist viele coole Demos, immer wieder vielversprechende kleinere Projekte. Gibt auch so ganz viel in diesem kleineren Bereich, so dieser ganze Indie-Kontext von wegen Tower-Defense-Spiele, Auto-Battler-Spiele und sowas, wo es auch immer wieder richtige Perlen gibt. Ich habe sehr viel Spaß mit Strategie in letzter Zeit.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, finde ich. Ne? Auf jeden Fall kann man sehr viel Spaß haben mit Strategiespielen. Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Überblick geben auf das, was ihr euch freuen könnt, was dieses Jahr oder hoffentlich in dem nächsten Jahr auf uns zukommen wird. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr schön, euren Input mitzukriegen. Vielen Dank, lieber Maurice, vielen Dank, lieber Steffen und natürlich auch vielen Dank, lieber Micha, dass ihr uns da Einblicke gewährt habt und natürlich auch, lieber Chat, dass ihr auch so ein bisschen mitgemacht habt. Das war ein wunderbarer Talk zum Thema Strategiespiele und wie es da weitergeht. Vielen Dank dafür.